Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze, live aus der Volksbank Arena.
Es ist Montagabend, 19 Uhr, also wie immer höchste Eisenbahn für die Footballerei. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo liebe Podcast-Hörer, hallo Max.
Hallo Kutsche, schön, dass wir da sind, oder?
Und hallo Detti.
Hallo Detti.
Hallo Max, hallo Kutsche, schön, dass wir da sind. Ja. Übrigens, bevor ich es vergesse, heute auf dem NDR um 23.15 Uhr, ich sehe, ein kleiner, gemeiner österreichischer Horrorfilm über eine Mutter, die nach einer Schönheits-OP nach Hause kommt und dann die beiden Söhne sagen, das ist doch gar nicht unsere Mama. Das ist total spannend. Also, auf jeden Fall.
Mit ganz viel Glück sind wir auch um 23.15 Uhr fertig, sodass ihr dann auch rüber switchen könnt. Wir haben ein sehr emotionales NFL-Wochenende hinter uns. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich euch beiden als bekanntlich sehr emotionale Typen dabei habe. Alex Smith, der Name wird natürlich fallen. Dak Prescott, der Name wird fallen. Wie immer, so seid ihr es ja von uns in dieser Saison gewohnt, werden wir über Verlierer und Gewinner dieses Wochenende sprechen. Wir werden wieder unseren beliebten Playoff-Eliminator haben und werden natürlich auch auf die noch folgenden Spiele aus NFL Week 5 blicken. Wie so alles im Leben gerade ist natürlich auch die NFL so ein bisschen Corona gebeutelt. Da gibt es die ein oder andere Spielverlegung, da wollen wir aber zum Ende dieser Sendung drauf eingehen, wenn wir nämlich auf die Spiele, die jetzt noch folgen, blicken, beziehungsweise wenn wir auf die Spiele blicken, die nicht jetzt stattfinden, sondern irgendwann später. Wie immer, wisst ihr ja, das alte Spiel, bei uns gibt es fleißige Bienchen zu gewinnen. Wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also teilt uns eure Emotionen, eure Fragen, eure Expertisen mit.
Eure Liebe,
wir haben wie immer einen Blick auch auf eure Kommentare und wollen natürlich auch euch zu Wort kommen lassen und reichlich dabei trinken. Trinken ist wichtig in diesen Zeiten. Cham, ein Cham auf euch, ein Cham auf dich, Daddy, ein Cham auf dich, Max. Und danke an dieser Stelle an König Pilsener.
Danke.
Kommt wieder die Trinkpause. Pass auf, fertig.
Ah, köstlich.
Daddy hat getrunken.
So perlig.
Frage vorweg, ihr seid gesund, euch geht's gut?
Also mir geht's sehr gut, ich bin sehr gesund, aber es ist gegenwärtig. Also es ist natürlich auch im Freundeskreis mal der ein oder andere, der sich testen lassen muss, weil er irgendwie doch wieder da irgendwie einen Kontakt hatte zu irgendjemandem. Also es ist schon dramatisch, muss man ganz ehrlich sagen. Also nimmt auch wieder Fahrt auf, merkt man halt auch am eigenen Leib.
Wir sind unter anderem dafür da, um euch auf andere Gedanken zu bringen, damit wir über unsere Lieblingsliga, über unseren Lieblingssport sprechen. Und ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Gewinner des Wochenendes. Und für mich auch jetzt schon der Gewinner der gesamten Saison eigentlich. Chris winkt so fröhlich. Was ist denn, Chris? Ach so, ein In- und Out? Nee, möchte ich nicht.
Nee, heute möchte Kutsche nicht. Aber danke für die Anmeldung.
Alex Smith ist das Stichwort. Ja. Also die Cinderella-Story schlechthin. Meiner Meinung nach ist auch der Comeback Player of the Year Award jetzt schon vergeben. Mhm. Ich glaube, Adrian Franke bei Twitter, liebe Grüße, hat auch gleich vorgeschlagen, ob man nicht den Comeback Player of the Year Award gleich in Alex Smith Award umbenennt. Ja. Finde ich nicht so schlecht, die Idee. Mhm. Also wir erinnern uns alle dran, fast 2 Jahre ist es her, absolute Horrorverletzung, 17 Operationen, Lebensgefahr, Gefahr der Amputation und so weiter. Und dann plötzlich ist es gestern soweit für Washington, weil sich Kyle Allen verabschiedet ins Concussion-Protokoll, kommt Alex Smith aufs Feld und spielt tatsächlich wieder Football. Also die Szene des Sonntags.
Es war ja, der Sonntag war ja allgemein so eine Achterbahnfahrt. Aber das war eine Situation, wo ich richtig Gänsehaut hatte. Also ich habe mir alles angeguckt jetzt am Wochenende, wirklich 7 Stunden lang am Stück. Aber in dem Moment, wo das passiert ist, erstmal natürlich Glück, dass alles in Ordnung ist, auch bei Kyle Allen, keine Frage. Ne? Aber dass in dem Moment, wo dann auch seine Kinder gezeigt worden, seine Frau gezeigt worden ist, Und da ging es jetzt auch gar nicht darum, dass er jetzt irgendwie gleich am Anfang irgendwie einen Touchdown wirft. Das ist einfach die Tatsache, dass er da wieder steht, auch den ersten Kontakt gekriegt hat. Den hat er ja auch seit 2 Jahren nicht gehabt, dass er mal gesackt worden ist und was auch immer.
Und aber auch noch von Aaron Donald.
Ja, direkt. Ne? Ja. Also da gibt es auch keine Gnade, logischerweise. Aber da ihn da wieder zu sehen, weil ich immer ein großer Fan von ihm gewesen bin, und überhaupt dieses Comeback, dieses wieder zurückzukommen, war ein unglaublich emotionaler Moment, auch wenn die Kinder, die ja noch sehr klein sind, das ja vielleicht nicht so mitgekriegt haben, hat man das aber an der Reaktion der Frau gesehen, die natürlich auch so die Hände so vor den Mund gehalten hat und dann so, oh Mann, bitte, 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 lass alles gut gehen. Und ich finde, es ist alles gut gegangen und das einfach, ihn da wieder auf dem Feld zu sehen, war ein richtig schöner Moment, ein richtig schönes Gefühl, ja, ihn da unterm Center zu sehen. Auch wenn man merkt, dass er natürlich, klar, nach 2 Jahren so ohne jegliche wirkliche Vorbereitung da reingeschmissen wird, aber auch die Tatsache, dass in dem Moment, wo Kyle Allen ja so sozusagen wieder geklärt worden ist, also er hätte wieder spielen können, dann Rivera doch gesagt hat, nee, wir bleiben jetzt bei Alex Smith und lassen ihn auf dem Feld, lassen ihn erstmal weiterspielen. Fand ich super. War eine gute Entscheidung.
Gut fand ich auch, also fast hätte ich es gesagt. Washington lag ja zu dem Zeitpunkt auch zurück, aber sie haben dann keine wilden Sachen gemacht. Also sie haben ihn nicht gleich ins offene Messer laufen lassen, sondern sehr konservativ. Ich glaube, insgesamt hatte er auch nur 9 Pässe für 37 Yards, also keine wilden Sachen gemacht.
Ja. Aber musste er aber auch gar nicht, weil es ging um die Situation an sich. Es ging darum, ihn da wieder stehen zu sehen. Wo wir auch vor der Saison spekuliert haben, okay, er ist im Active Roster, okay, naja, wollen wir mal sehen, ob er spielt. Aber da haben wir auch schon gesagt, das geht so schnell, dann ist der raus, dann ist der verletzt oder der performt nicht und dann muss er. So, und jetzt war die Situation, jetzt musste er.
Mich würde mal interessieren, Detti, vielleicht zuerst du, was ihr meint, was diesen Menschen antreibt. Also, der war ja vorher auch schon ein gestandener NFL-Quarterback, hat Millionen verdient, ist wahrscheinlich heilfroh, dass er sich im Alltag zumindest normal bewegen kann. Warum ist es ihm so wichtig gewesen, dann auch tatsächlich aufs Spielfeld zurückzukehren, Detti? Was meinst du, was treibt so ein Alex Smith an? Weil er muss es eigentlich keinem mehr beweisen und er hat eigentlich auch genug Geld verdient. Er hätte auch sagen können, okay, ich bin da so einigermaßen mit einem blauen Auge rausgekommen, habe jetzt nicht dolle Folgeschäden. Warum will der unbedingt weiter Football spielen? Was meint ihr?
Ja, also ich glaube, man muss sich von dieser Vorstellung verabschieden, dass man ihn ein gewisses Risiko aussetzt, ja, wenn er wieder spielt. Das davon geht von uns jeder aus. Oh Gott, jeder, der dieses Bein gesehen hat in der Dokumentation oder in vielen Berichten über ihn, geht halt davon, um Gottes Willen, wenn da einer auf ihn drauf fällt oder allein auf ihm hinten drauf sitzt, so wie Aaron Donald, der war ja einmal, den hat ja mal Huckepack genommen, dann knackt dieses Bein wieder weg wie so ein Streichholz. Ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Es sieht immer noch nicht schön aus, aber das liegt an den ganzen Hauttransplantationen. Und ich glaube einfach, dass irgendwann ein Arzt gesagt hat, okay, du kannst A wieder laufen, es ist alles wieder verwachsen und die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Bruchs ist nicht höher als vorher. Vielleicht sogar noch geringer, wie auch immer. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann, wenn du ein Profisportler bist, dann denkst du nicht ans Geld, dann sagst du, okay, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 35, wieso soll ich es eigentlich nicht nochmal versuchen? Weil wenn der Arzt sagt, das Risiko einer erneuten Verletzung ist wie bei jedem anderen Profi auch, dann macht er das halt. Und da gibt es genügend Sportler, die nicht verletzt waren, die sagen, ich mache einfach so lange weiter, solange es noch irgendwie geht. Und für sich selbst das zu schaffen, also ich meine, er weiß ja selbst, das ist damit ist er eine Legende. Nicht, dass ihn das unbedingt antreibt, aber er weiß, sowas hat vor ihm mit so einer Verletzung noch nie einer geschafft. Und wenn du das erreichen kannst im Leben, dann machst du es.
Ja, und vor allen Dingen hast du auch als Sportler ganz klare Ziele. Und wenn du durch so eine Verletzung in diesem Prozess auf deinem Weg rausgerissen wirst, dann entsteht immer dieses Gefühl, dieses unfinished business. Also du hast immer noch so dieses Gefühl, ich habe noch nicht alles gemacht, was ich machen wollte. Ich habe noch nicht alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und das treibt ihn an, das kann ich auch verstehen. Jeder Sportler, der sich verletzt, der erste Gedanke, den du hast in der Verletzung ist, okay, wie lange bin ich raus? Wann kann ich wieder an Start gehen? Dass das natürlich bei ihm sehr eskaliert ist mit den ganzen Dingen, die da passiert sind in seinem Bein, ist extrem. Aber ich glaube, dass er von Tag 1 nur daran gedacht hat, wie lange muss ich diese Verletzung auskurieren, wann kann ich wieder einsteigen, wann kann ich wieder aufs Feld. Und das hat ihn, glaube ich, die ganze Zeit angetrieben, egal was da alles passiert ist. Es gab mit Sicherheit eine Menge Situationen, Gespräche, wo er auch mit in sich gegangen ist und überlegt hat, ist es das alles wert, muss ich mir das geben? Aber am Ende des Tages, wie Detti gesagt hat, ist er Profisportler und er möchte auch natürlich auch am Ende des Tages seine Ziele erreichen und einfach auch seine Geschichte noch zu Ende schreiben.
Stefan bei YouTube schreibt zum Beispiel auch, warum spielt Brady noch mit 43? Ist genau die gleiche Frage. Also der eine, Alex Smith, hat es geschafft, wieder laufen zu können, der andere hat schon 6 Ringe. Also, und ist eigentlich deutlich über dem Zenit. Da hätte es auch genügend Gelegenheiten gegeben für ihn, direkt nach einem Super Bowl-Sieg abzutreten und zu sagen, okay, das wird nie wieder einer schaffen. Aber er spielt trotzdem weiter und wechselt sogar noch das Team. Also das ist einfach, die Antwort ist immer die gleiche, egal wie die Voraussetzung ist, die Leute spielen einfach zu gern und sind zu sehr Profi. Fertig.
Coldplay Germany schreibt auch Vollblutsportler.
Ja.
Jetzt hat er sein Comeback gefeiert, womit wahrscheinlich wirklich nur die wenigsten gerechnet haben. Seine Frau wahrscheinlich auch nicht, wenn man, also das war ja für sie auch eine Achterbahnfahrt der Gefühle da auf der Tribüne.
Sie ist ein Hidden Champion, ist sie auch, ja, ne?
Ein Hidden Champion, ja. Definitiv. Er durfte das Spiel zu Ende spielen. Nach dem Spiel hat der Coach aber gesagt, Kyle Allen wird im nächsten Spiel gegen die Giants starten. Richtig. Oder?
Ich denke auch. Also, aber es war auch gut, ihn jetzt nicht nur für 3-4 Spielzüge darauf zu schmeißen, sondern ihm auch wirklich die Chance zu geben, einfach wieder ein bisschen reinzukommen, dieses Spiel jetzt auch zu Ende zu bringen, egal wie es ausgeht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es gut zu wissen, dass man ihn hat, dass er da ist, wenn was passiert und man sieht, wie schnell was passieren kann und dass er dann sozusagen wieder direkt einsteigen kann. Aber die Entscheidung finde ich in Ordnung, da mit Kyle Allen weiterzugehen.
Also zu der Frage mit dem offenen Messer, dass ihn die Washingtons oder sein Coach nicht ins offene Messer haben laufen lassen. Hier schreibt jemand bei YouTube, das offene Messer war die eigene O-Line. Also das muss man schon. Also das ist ja, ich glaube, Alex Smith, jetzt mal sportlich gesehen, hatte keinen Pass über 10 Yards, also nicht mal den Versuch. Das war alles Ding und Dank auf J.D. McKissic. Das waren insgesamt fürs Team, weil man muss ja die Sack-Yards abziehen, 70 Passing-Yards übers ganze Spiel verteilt. Also 18 Pass-Completions übers ganze Spiel auf 2 Quarterbacks verteilt. Das war schon fürchterlich. Und die Rams-Defense war sensationell. Allerdings ist die O-Line der Washingtons, nennen wir sie mal so, würde ich sagen, natürlich auch absolut furchtbar. Und es gibt, glaube ich, wahrscheinlich 31 O-Lines oder zumindest 28 vielleicht, hinter denen Alex Smith ein Comeback leichter fallen würde, sagen wir es mal so. Deswegen ist es vermutlich, Max, die richtige Entscheidung, ihn nächste Woche wieder zu ersetzen.
Denkbold Marki schreibt auf Twitch, der Antrieb von Alex Smith, Doppelpunkt, er möchte selbst entscheiden, wann er seine Profikarriere beenden möchte, nicht gezwungen werden, Fragen wie, was wäre wenn, möchte ja man sich wohl in der Sportrenne nicht mehr stellen. Mhm. Für seine Kinder natürlich auch ein tolles Vorbild. Lasst uns aber auch nochmal über die Rams sprechen, die dieses Spiel bekanntlich gewonnen haben und jetzt bei 4-1 stehen. Eine positive Überraschung der noch jungen Saison, die Rams, für dich, Max?
Also ich habe so ein bisschen auch im letzten Jahr einfach so diese Souveränität, die Exklusivität in der Offense einfach vermisst. Und die ist einfach wieder da. Also die Offense klickt, das Passspiel läuft, im Running Game passiert einiges. Ich bin positiv angetan von dem, weil sie haben wieder zur alter Stärke zurückgefunden. Und das hatte die Rams auch vor ein paar Jahren so ausgemacht, dass sie so explosiv gespielt haben. Und ich finde, dass da einfach unheimlich viel passiert. Und man merkt, dass das Timing funktioniert, dass ein guter Rhythmus drin ist, die Spielzugauswahl funktioniert, die Abstimmung da ist. Und das, wenn ich die gucke, es macht Spaß, denen beim offensiven Football zuzugucken. Und deswegen sage ich, also es ist eine Überraschung, es ist positiv, aber ich habe es echt vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie bewertest du die Rams? Vor allem, wenn man sich die Division anguckt mit den Seahawks bei 5-0, dann kommen die Rams, dann kommen die Cardinals auch mit einem positiven Winning-Losing-Record und die 49ers sind im Moment der Letzte in der Division, Detti?
Ja gut, zu den 49ers kommen wir noch. Die Cardinals spielen besser als erwartet, haben aber, glaube ich, gerade defensiv, weil sie ja Chandler Jones jetzt verloren haben. Wie gesagt, da werden wir auch noch drauf kommen, aber ich sehe schon die Rams und die Seahawks da ganz weit oben. Also die werden es ausmachen, sagen wir so. Und die Rams werden 5-0, wenn sie nicht das Spiel gegen Buffalo noch verlieren, wo sie, dass sie eigentlich schon verloren hatten, dann wieder wahnsinnig zurückkommen und dann am Ende doch noch abgeben. Also das könnte sie noch ärgern am Ende der Saison, wenn es dann im Vergleich gegen Seattle geht, aber auf die beiden Spiele Rams gegen Seahawks freue ich mich jetzt schon. Troy Reader hat gespielt und hatte 3 Sacks und 11 Tackles. Und die Defense, als Beispiel, die Defense überrascht mich wahnsinnig. Aaron Donald ist gut, das weiß jeder, aber dass solche Spieler, solche Backups dann aus dem Nichts erscheinen und 3 Sacks haben in dem Spiel, ist schon stark. Und sie haben, so wie gestern, Terry McLaurin wird komplett rausgenommen von Jalen Ramsey und so ein Shutdown-Cornerback schadet nicht. Sie haben auch viel dafür bezahlt.
Einen weiteren Gewinner des Wochenendes. Ein weiterer Gewinner des Wochenendes ist für uns John Gruden, Head Coach der Raiders, weil die Raiders tatsächlich gegen die Chiefs gewonnen haben. Bei den Chiefs, also 13 Spiele in Folge, hatten die Chiefs nicht verloren. Eine absolute Macht eigentlich in der Division. Dann kommen die Raiders dahin mit einem plötzlich aggressiv spielenden Derek Carr, mit einer dominanten Defense, mit gutem Coaching, vor allem hin zum Ende des Spiels. Ist da jetzt so langsam tatsächlich eine Handschrift, so eine richtige Handschrift von John Gruden bei den Raiders zu sehen, Max? Was meinst du?
Absolut. Ich bin sehr begeistert von dem, was er da aufgebaut hat, was er da macht. Und gerade so Coaches wie John Gruden, wenn irgendjemand sagt, ja, ihr spielt ja jetzt aber gegen KC und KC ist ja eigentlich momentan fast nicht zu schlagen, oder? Das motiviert so einen Trainer noch umso weiter, umso mehr, ne? Also er weiß ganz genau, was er tun muss. Und was wirklich mich enorm beeindruckt hat, war einfach die Offensive Line auch von den Raiders, die wirklich super
dominant gespielt. Und wir wissen, du bist großer O-Line.
Ich bin großer O-Line, wenn ich stehe dazu und ich sage, die Jungs haben grandios gespielt. Derek Carr, ein Quarterback von dir angesprochen, ist jetzt keiner, den man jetzt immer sagt, okay, nennen wir mal deine Top 3 Quarterbacks in der NFL oder Top 5 vielleicht, oder den man unbedingt jetzt da immer wieder hören würde, aber der macht das hervorragend. Glaube ich, hat auch die erste Interception seit vielen, 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 vielen Passversuchen irgendwie geworfen, aber macht wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel für die Mannschaft. Da merkt man, dass eine gute Stimmung, dann hast du einen Waller, da hast wirklich einige Waffen da draußen, die hervorragenden Football spielen. Ich finde die Offensive Line und das, was die Offense dort gemacht hat in dem Spiel, ist genau das, was du machen musst, um Mannschaften wie Kansas City zu schlagen. Also diese Time of Possession, die langen Drives, im richtigen Moment immer dabei zu bleiben und dann auch davon zu ziehen. Natürlich hat dann auch noch Interception noch ein bisschen mitgeholfen, aber am Ende des Tages ist der beste Weg, Mahomes und die Chiefs zu schlagen, ist sie nicht mit ihrer Offense aufs Feld zu lassen. Und das haben die wirklich hervorragend gemacht, in einer sehr dominanten Art und Weise. Und trotzdem ist KC immer noch so wahnsinnig gefährlich, dass sie dann in den letzten 3 Minuten so ein Spiel auch mit 16 Punkten noch drehen können. Aber das haben sie sehr souverän gemacht und extrem gut gecoacht, das Spiel. Extrem gut.
Hast du jederzeit eigentlich damit gerechnet, dass Mahomes jetzt doch wieder Wunderdinge macht und am Ende dann doch wieder die Chiefs gewinnen? Oder hast du relativ früh, sagen wir mal 2 Minuten vor Ende, dann tatsächlich auch an den Raiders nicht geglaubt,
Daddy? Naja, das Spiel lief ja eigentlich für die Chiefs. Das ist also, die Raiders sind ja zurückgekommen. Das ist ja das Überraschende dabei. Und dann, natürlich kann Mahomes das nochmal drehen, aber die Interception, die er geworfen hat, was ja lustig ist, ich meine, der hat 340 Yards, wirft eine Interception nach 100 Jahren, die verlieren das erste Spiel nach 13 Siegen, glaube ich, waren es. So, und jeder sagt, was war denn mit den Chiefs los? Also ich meine, das kannst du schon mal verlieren. Aber so wie die Interception von Mahomes war, die war wieder so Sidearm-mäßig, so ein bisschen blind in 3 Leute reingeworfen. Das ist halt einfach so dieses Selbstbewusstsein, was du hast, was dann in so einem Moment dann vielleicht dann auch mal ein Stück zu viel ist. Also dass du da dann nur noch so Zauberdinger versuchst und nicht irgendwie den Sack nimmst oder den Ball ins Auswirfst. Und in dem Moment habe ich natürlich gedacht, die Raiders machen es, aber selbst wenn sie es nicht gemacht hätten, freut es mich für Derek Carr, weil der ist ja auch immer, wird er immer seit Jahren behauptet, check down Charlie und wirft nie tief. Und dann sage ich immer, okay, vielleicht hat er ja auch bis jetzt nie die Spieler, auf die er tief werfen kann, die dann halt eine Separation kreieren selbst und dann halt 3 Yards vom Cornerback sind, so wie Henry Rux das halt kann. Der war jetzt aber ein paar Wochen verletzt, deswegen hat es mich gefreut, dass der so eine lange Bombe gefangen hat. Und schon hat Derek Carr auf einmal über 300 Yards. So schnell geht's.
Mike Franke schreibt, die Raiders können, glaube ich, durchaus ein Wort in der Vergabe der Playoff-Plätze mitreden. Das war seit dem Win gegen die Saints eigentlich zu sehen, finde ich. Frederik Wurster schreibt, die D-Line hat das ein oder andere Mal im Backfield Gruden Tag gesagt. Und wir Hyperbora schreibt, Richie fehlt noch, das wird sogar noch besser. Da geht es um Richie Incognito, Und da muss ich einmal kurz schon mal die Werbetrommel rühren für den Boulevard, der am Mittwoch kommt. Und zwar habe ich den zusammen mit Chris gestaltet. Nicht unserem Chris, den ich hier jetzt gerade verliebt anschaue, sondern Chris von Revolverheld. Da haben wir eine Folge gemacht, wenn NFL-Stars Filmhelden wären. Und haben so Vergleiche gezogen. Da geht es unter anderem um Han Solo, um Chewbacca, um He-Man natürlich, um Magnum,
natürlich.
Um Thanos und so weiter. Haben da so ein bisschen unsere Kreativität spielen lassen. Wir wollen euch da aber mitnehmen. Also es gibt Duelle und ihr könnt am Ende entscheiden, wer welches Duell gewinnt. NFL-Spieler A als Filmfigur A gegen NFL-Spieler B gegen Filmheld B. Das Ganze machen wir auf Instagram. Also schaut euch am Mittwoch auf jeden Fall den Boulevard an und switcht dann auch rüber in die Instagram-Story. Da könnt ihr nämlich abstimmen. Das an dieser Stelle einmal gesagt, vielleicht als kleine Vorfreude.
Wegen Han Solo, ich habe ein Erlebnis gehabt, das ist glaube ich schon 25 Jahre her, aber da war ich in Dortmund. Ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall bin ich mit dem Zug in Dortmund gewesen und dann war ich in Dortmund in der Stadt und war in einem Plattenladen und habe mir dann ein Star Wars Album gekauft, also Soundtrack Album. Und das war natürlich ganz schlecht, hat 3 D-Mark gekostet von einem furchtbaren Orchester aus Prag, glaube ich. Und da hinten stand bei der Tracklist stand dann drauf Hans Olo Thema. Und der eigentlich heißt Hans. Also ja. Er heißt schon immer Hans, er wird halt immer nur falsch geschrieben.
Und er hat zuerst geschossen, das darf man nicht vergessen.
Ja, aus der Hüfte.
Ja, das ist korrekt.
Ja.
Ja. Also ich meine, Max, du weißt es ja.
Ich weiß das.
Ja. Auch das wird Thema sein am Mittwoch. Ihr könnt ja mal jetzt schon erraten, wer unserer Meinung nach aus der NFL der Hans Olo ist.
Hans Olo.
Der Hans Olo. TKKG, Klüsschen von TKKG ist auch dabei.
Schön.
Kommen wir zu einem weiteren Gewinner dieses Wochenendes. Der Junge hat auch noch einen geilen Namen, finde ich. Und zwar geht es um Chase Claypool, Rookie Receiver der Steelers, der gestern sich ins absolute Rampenlicht der NFL gespielt hat, weil sein Receiver-Kollege Diontae Johnson verletzt raus musste, 4 Touchdowns gemacht hat, 3 gefangen, 1 erlaufen. Und ich hatte, als ich das gesehen habe, ich habe Game Pass gestern geguckt, oder Red Zone vielmehr, das Gefühl, er konnte so selbst gar nicht glauben, was da eigentlich so abgeht, oder? Von Touchdown zu Touchdown war der Junge in seinen Augen immer verwunderlicher selbst. So,
naja, was ist denn hier los? Irgendwann hört es auch auf mit den Celebrations, da fällt dir ja nichts mehr ein. Also, was mache ich denn jetzt? Okay, keine Ahnung. Ja, aber es war doch großartig. Also schon nach den ersten beiden Touchdowns habe ich schon dem Julian Spohr geschrieben, von den, der auch Steelers-Fan ist. Ich so, Claypool? Fragezeichen. So, wer? Ja. Ne? Großartig. Also das ist natürlich echt extrem gut. Und haben ihn auch, also Big Ben hat ihn auch super in Szene gesetzt. Das war auch taktisch extrem gut aufgebaut. Auch gerade so gegen Ende hin, wo man eigentlich nur mit High-Percentage-Pässen, dann wird der kurze Screen angetäuscht, Big Ben dreht sich und schmeißt dann über die Mitte und da ist er weit offen natürlich. Also da auch da dieses auch das Taktische, was dahinter ist. Und in dem Moment, wo du einen Spieler hast, der on fire ist, ja, also der wirklich abgeht, dann fütterst du den auch, ne, weil der, ne, ist einfach voll drin, der wird jeden Ball fangen, sobald er den Ball hat, positive Yards machen und einen positiven Impact haben. Und das hat mich extrem beeindruckt, dass so ein junger Spieler, Notre Dame ist er ja, aus der Schule, und der ist er bringt athletische Fähigkeiten mit. War immer so ein bisschen die Frage, weil so von den Experten, er lässt den einen oder anderen Ball fallen oder hin und her. Aber in solchen Spielen merkst du einfach, dass er ein Baller ist. Und das hat man extrem gesehen. Und natürlich ist er sofort in aller Munde, auch wenn vorher irgendwie keiner ihn so wirklich auf dem Zettel hatte.
Du als Fantasy-Football-Guru, Detti, hast gestern dann auch noch einen alten Tweet rausgekramt aus Mai. Da hattest du ihn auch schon auf dem Radar.
Nein, das war aber kein Fantasy-Tweet im Mai, sondern das war einfach, ich fand den Spieler halt geil, weil ich meinte, okay, Second-Round-Pick ist ja relativ ordentlich. Und was ist das für ein Hans? Weil der hat, glaube ich, bei Notre Dame Tight-End gespielt oder war so ein Hybrid irgendwie. Und dann haben halt viele Experten natürlich gesagt, ja, das war ein Reach und keine Ahnung, der ist viel zu unbeweglich für einen Receiver und bla bla bla. Mal schauen, ich glaube nicht, dass es ein One-Hit-Wonder ist, weil er auch in den letzten Wochen schon gezeigt hat, dass er ein geiler Receiver ist. Gegen die Giants zum Beispiel, James Bradbury, super Cornerback, der steht an der Seitenlinie und hat einen geilen Ball gefangen schon. Also Claypool kann schon was und die Steelers können auch was, was das Draften von Receivern betrifft. Da haben sie eine lange Tradition. Die haben, glaube ich, damals Antonio Brown in der 7. Runde oder so geholt. Also das können die. Wenn Diontae Johnson wieder zurückkommt, muss man schauen, wie das abläuft. Also Juju bleibt im Slot, ist klar. Diontae Johnson und Claypool ist halt so der klassische Ex-Receiver. Max, vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was das ist. und da muss man schauen. Und dann gibt es James Washington auch noch. Aber ein sensationelles Spiel. Die Eagles haben sich natürlich auch nicht wirklich gut angestellt, weil bei dem 4. Touchdown, da wurde dann von dem Linebacker gecovert. War es halt so Zone, dann wollten sie übergeben und dann steht halt ein Linebacker gegen Claypool. Das ist nicht gut. Und es war ein Rushing-Touchdown auch dabei. Also
ja.
Mal schauen, wie es weitergeht.
Ich habe auch mal 4 Touchdowns gemacht.
In einem Spiel?
In einem Spiel. Oder in einer Saison? Auch in einer Saison auch schon mal.
Also du bist aber eigentlich der deutsche El Bundy, meinst du?
Ja, El Bundy hat auch 4 geschafft.
5?
Vier, oder?
4? 5? 5?
Ich weiß nicht, eine wichtige Frage.
Ja, wichtige Frage.
Nein, aber
hat er nicht sogar 5 in einem Spiel gemacht?
Ja,
es kann. High School?
4 Touchdowns in einem Spiel? Weiß ich nicht. Ich weiß, ist auch
ich habe die Serie nie wirklich verfolgt.
Nein, ich habe sie oft geguckt, aber ich habe es vergessen.
Ja, okay.
Nee, aber so 4 Touchdowns musst du erstmal machen. Also egal, ob das jetzt über einen Lauf oder ein Pass ist. Also als Receiver bist du natürlich immer auch davon abhängig, ob der Quarterback überhaupt die Zeit hat, den Ball zu werfen, ob du dann auch die primäre Anstellung, je nachdem wie das Coaching-System ist und so weiter. Ne?
Ja.
Also wie gesagt, einmal in Kiel damals habe ich das ein einziges Mal in meiner Karriere geschafft und das war
4,
sag ich doch.
Ja. Ne? An der Polkai.
Ja, Polkai, genau. Ja, genau.
Ja.
4 Touchdowns in einem Spiel. Und das ist schon extrem. Und ich glaube, also was ich gelesen hatte, war es irgendwie doch der erste Rookie seit Joseph Addai 2006, der das geschafft hat, als Rookie 4 Touchdowns zu machen.
Auch der irgendwie bei den die Steelers waren noch schwarz-weiß, glaube ich, als der letzte Rookie ein ähnliches Spiel gemacht hat. Steelers. Übrigens kurz, kurz zu den Fantasy noch, weil du es angesprochen hast. Das haben jetzt hier schon bei YouTube einige geschrieben. Ja, der saß schön auf meiner Fantasy-Bank. Gott sei Dank saß er auf der Fantasy-Bank, weil natürlich keiner wissen kann, dass sich Diontae Johnson verletzt. Und wieso solltet ihr dann Chase Claypool für 2 Catches und 30 Yards oder was er bis jetzt so gemacht hat, aufstellen oder halt den fluky Touchdown? Fantasy ist immer, man kann sich nur dann in den Arsch beißen, wenn ich eine Entscheidung treffe, wo ich es besser hätte wissen müssen. Aber dass Claypool gestern so abgeht, genauso übrigens wie Travis Fulcam von den Eagles.
Mhm. Über den, das wollte ich auch noch sagen, der Vollständigkeit halber, auch bei den Eagles hat ein Receiver noch überzeugt, Travis Fulcam, der auch eine wahnsinnig interessante Geschichte hat.
Ja, ja.
Weil er erst so spät zum Football kam, also auch einfach vom College kommt, Old Dominion, also ist jetzt auch kein Top-College, auch einfach eine irre Geschichte, dass der sich so ins Rampenlicht gespielt hat. Also es war eigentlich so eine Receiver-Geschichte, so ein Receiver-Geschichtenspiel gestern.
War auch ein sehr gutes Spiel. Also es hat echt Spaß gemacht, das auch zu verfolgen. War echt gut. Ja. Wie viele Punkte hat er denn gemacht, der Claypool im Fantasy?
Der Claypool, keine Ahnung, ich habe ihn ja nirgendwo. Und das müssen die Leute beantworten, die ihn auf der Bank hatten. Es waren sehr viele. Aber Fulcam auch. Fulcam auch. Fulcam ist, glaube ich, tatsächlich ein Waiver-Tipp, weil bei den Eagles gibt es ja sonst niemanden mehr außer Greg Ward. Die sind so dünn auf Receiver, da hat sich der halt jetzt herauskristallisiert.
Mhm. Mike in unserer Liga hat ihn sich gerade geschnappt, hat mir meine Push-Nachricht auf dem Handy gerade mitgeteilt. Der ist jetzt dabei.
Weil er die Sendung jetzt live gesehen hat gerade, ne? Oder?
Lass uns nochmal, also weil ihr sagtet, alte Zeit und so, das wurde ja gestern in der Berichterstattung auch ein paar Mal gesagt, die Steelers tatsächlich erstmals seit 1979 mit einem 4-0, also auch irgendwie bemerkenswert, finde ich. Aber lasst uns auch nochmal über die Eagles sprechen, und zwar über die Situation, als Jalen Hurts reinkam, der Vertreter von Carson Wentz, und dann auch tatsächlich seine erste NFL-Completion hatte. Ist das so ein kleines Warnzeichen vielleicht an Carson Wentz? Oder wie beurteilst du das, dass Jalen Hurts dann plötzlich auch mal ran durfte? Der sich übrigens auch doll gefreut hat, das hat man auch
das gemerkt. Das wollte ich gerade sagen.
Der war sehr
glücklich. Und man hat auch Doug Peterson gesehen, dass er ihm noch einen kleinen Spruch entgegengeworfen hat an der Sideline dann und so. Also das, ich glaube, dass die Chemie da sehr, sehr gut ist, und das wäre auch, sag ich mal, echt eine Schande, wenn man solchen Spielern nicht die Möglichkeit gibt, immer mal wieder reinzuspringen oder auch mal den einen Drive oder das eine Viertel auch noch zu spielen. Also ich glaube, dass es enorm wichtig ist, ihn auch in solchen Situationen einfach mal einen Shot zu geben. Also warum nicht? Warum nicht in Woche 5? Ja, also warum warten, bis er wirklich aus irgendwelchen Gründen auch immer das machen muss, ja, und da reinspringen muss? Insofern bin ich, glaube ich, also was ich so gesehen habe, waren alle sehr positiv angetan von der Situation. Und dass er das auch so gut umgesetzt hat, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Das sah ordentlich aus.
Ja, hat er gut gemacht,
Jalen. Hat er gut gemacht.
Und man muss ja auch sagen, das schreibt Denkbold Marki auch gerade auf Twitch, das war jetzt nicht das schlechteste Saisonspiel von Carson Wentz gestern. Also er hatte schon deutlich schlechtere Auftritte in dieser Saison.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie ein Warnzeichen war, sondern es ist einfach nur so, okay, wir haben hier noch einen, ne? Der kann das auch. Also das ist auch, wie gesagt, in so einer Situation und nicht irgendwie, wie man immer so schön sagt, in der Garbage-Time dann noch irgendwas zu machen, sondern wirklich alles klar, das ist Crunch-Time und dann schmeißen wir ihn rein und soll das machen.
So, hat er gemacht. Um bei Emotionen zu bleiben, Detti, du bist ja wahrscheinlich nicht ganz so emotional wie zum Beispiel Lennart und wir werden natürlich auch noch über die Cowboys sprechen und über die Giants sprechen und so, aber wie beurteilst du die Situation der Eagles in dieser Division? Welche Rolle, vor allem im Vergleich mit den Cowboys, gestattest du denen jetzt gerade aktuell zu?
Naja, sie haben jetzt ein deutlich besseres Spiel gemacht, als man erwarten konnte, glaube ich, gegen Pittsburgh, gegen diese Defense. Das muss man sagen. Und Miles Sanders hat überraschenderweise, weil hier auch schon wieder oder noch jemand geschrieben hat, ob man Miles Sanders auf die Bank beim Fantasy hätte setzen sollen. Ja, Miles Sanders ist schon ein Stud und den bencht man nur im Notfall natürlich. Aber okay, dass der so abgeht, hat den ganz langen Touchdown, das war überraschend. Die Steelers Defense hat mir nicht gefallen, hatten aber natürlich wieder ihre Sacks, so wie jedes Mal. Aber die Eagles haben in der Division natürlich immer eine Chance, ist ja logisch. Und jetzt ohne Prescott, wobei Andy Dalton natürlich ein sehr kompetenter Ersatz ist, aber klar, die Division ist so wie letztes Jahr auch, das ist der am wenigsten Schlechte wird die gewinnen. Fertig.
Gut. Ein weiterer, wolltest du noch was sagen?
Nee, ich fand nur den für diesen Schlechten, fand ich gut.
Also. Ja. Ein weiterer Gewinner des Wochenendes, um ihn aus der Browns-Masse hervorzuheben, ist der Head Coach von Cleveland, Kevin Stefanski, für uns. Die Cleveland Browns, über die wir jetzt schon viele Monate und Jahre sprechen, da kommt's, auf die muss man auf dem Zettel haben, die stehen jetzt plötzlich, Achtung, das erste Mal seit 1994 nach 5 Spielen bei 4-1. Auch gestern gegen die Colts gewonnen, sitzen absolut im Nacken in der Division der Steelers und der Ravens. Erleben wir jetzt ein Team der Cleveland Browns, Max, das wir uns eigentlich schon seit Jahren erhoffen.
Ja, also es war ja auch, ich habe mit Remo ja auch nach Woche 1 ein bisschen drüber gesprochen. Also da hieß es ja auch so, ganz sind wir noch nicht ausgestiegen aus dem Bandwagon, aber wir halten uns noch fest am letzten Waggon. Aber ich bin der Meinung, dass gerade so ein Kevin Stefanski das hinbekommen hat, das einige vor ihm nicht hinbekommen haben, nämlich das, was eigentlich auf dem Papier ist, auch aufs Feld zu bringen. Und auch Mut zu zeigen, variabel zu sein. Und da rede ich jetzt nicht nur davon, dass man irgendwelche Trickspielzüge spielt, was natürlich effektiv auch ne, ist und auch immer wieder rein. Aber du hast eigentlich eine super Dominanz im Laufspiel und plötzlich holst du dein Passspiel raus und änderst deine Ausrichtung, deine Strategie und verlässt dich nicht nur auf das, was du in Anführungsstrichen gut kannst, sondern gehst auch andere Wege. Und natürlich macht Baker noch den einen oder anderen Fehler, aber was ich so gesehen habe, auch vor allen Dingen auch defensiv, muss ich ehrlich sagen, ist das erste Mal, dass man so ein Gefühl hat, da kann sich was sehr, sehr, sehr Starkes entwickeln. Und ich glaube, was den Browns immer gefehlt hat, war nicht dass die Namen, die auf dem Roster standen, sondern es war so diese Einheit, dieses Gefühl, das Glauben daran, hey, wir können hier, also wir können gut spielen, wir können gewinnen, wir sind nicht irgendwie das Team, was auch mal 16 Spiele verliert, sondern wir können wirklich auch ganz oben mitspielen. Und dieser, irgendwann ist das so ein Turning Point, irgendwann dreht sich das und wenn dann ein super Teamgefüge, und das fängt beim Headcoach an, ja, dass sich einfach so eine Mentalität entwickelt, die du halt auch für Geld nicht kaufen kannst, sondern die einfach nur sich ergibt über Zusammenarbeiten, gegenseitig feiern, Erfolge, die auch kleine Erfolge, die dann im Gesamtbild dazu führen, dass du 4-1 stehst.
Ist das der Coach, der nach gefühlt 12 Vorgängern jetzt endlich mal für was Positives dauerhaft sorgt, Detti?
Naja, das hätte der Coach schon 2019 sein sollen, glaube ich. Er war ja da schon im Interview und dann haben sie sich für den Kitchens Hansi da entschieden und da haben sie ihn dann ein Jahr später genommen. Also Kevin Stefanski, finde ich, wirkt sehr kompetent, wirkt absolut souverän. Ich hatte am Freitag mit Remo bei Instagram, haben wir unser Preview, Entschuldigung, am Sonntag, also gestern, das Preview etwas verspätet aufgenommen und da haben wir über die Browns gesprochen und da meinte Remo noch, ja, jetzt muss Baker, irgendwann muss er auch mal was zeigen. Und dann habe ich gesagt, na, so wie das ganze Konzept da angelegt ist, muss der nur das zeigen, was er kann. Ja, also nur verwalten, dann ab und zu mal Play-Action, Bootlegs, das, was er kann, wo er einen Read hat und so, und dann alles gut. Was aber Baker einfach nicht rauskriegt, sind diese wahnsinnig dummen Fehler. Und auch gestern wieder, das Spiel war absolut souverän, haben sie es in der Hand gehabt, die Browns, und haben dann die Colts wieder zurückkommen lassen. Natürlich war dann ein Kick-off-Return-Touchdown von den Colts dabei, der ungewöhnlich war. Aber Philip Rivers war so schlecht, das Spiel musst du viel früher schon einsacken. Aber nee, dann wirft Baker wieder zwei Interceptions, dumme Interceptions eben. Und wenn er das noch rauskriegt, dann sind die wirklich gefährlich. Weil sie haben gestern, weil die Colts natürlich all in gegangen sind, den Lauf zu stoppen, weil was anderes haben die Browns 4 Wochen lang nicht gemacht, außer zu laufen. Kareem Hunt war nicht besonders gut, hat den total geilen Receiving-Touchdown, aber das hat funktioniert aus Sicht der Colts. Und dann hat Baker hat geguckt, so wie Russell. Ne? Also er war absolut souverän, und dann, bis er dann diese 2 Fehler macht. Aber wenn er das noch rauskriegt, dann weiß ich nicht, weil von den Namen war die Offense ja letztes Jahr schon gut und ist dieses Jahr natürlich auch wieder super von den Browns. Deswegen glaube ich, um die Frage zu beantworten, ja, das ist der richtige Coach. Die Defense wird auch immer besser. Sie haben jetzt zwar ein paar Verletzte. Schauen wir mal, entscheiden wird, das haben die Leute auch schon bei YouTube geschrieben, entscheiden werden natürlich die Divisionsduelle. Und du musst halt gegen Pittsburgh und die Ravens musst ein bisschen was reißen, weil sonst hast du absolut keine Chance.
Mike Franke schreibt, da muss man sich ja fast kneifen, wenn man sowas liest, ob das wirklich ernst ist. Aber es ist tatsächlich so, Browns ein ernsthafter Playoff-Kandidat. Und viele von euch freuen sich halt auch jetzt schon auf das Duell am Sonntag gegen die Steelers. Stand jetzt, können die Browns auch die Steelers in die Knie zwingen?
Wenn, wie von Detti angesprochen, Baker diese Fehler nicht nochmal macht, weil gegen die Steelers, meiner Meinung nach, werden die so brutal bestraft. Und wenn die Offense nicht macht, dann macht die Defense die Punkte gleich selber. Das kann ein Spiel auf Augenhöhe werden. Ich bin sehr gespannt, wie sie rangehen, ob sie gegen die Steelers-Defense auf ihr Laufspiel setzen, ob sie nochmal ein bisschen was rausholen. Weil ich glaube, gerade bei solchen Spielen, wo es wirklich im Prinzip ja um alles geht in der Division, musst du alles daran setzen, auch so ein Spiel in Woche 6 zu gewinnen, um einfach auch ganz oben mitzuspielen und einfach dabei zu sein. Und wenn es durch ein Field Goal mit auslaufender Uhr ist, vollkommen egal, aber irgendwie musst du dranbleiben, aber du kannst dir da einfach nicht so gravierende Fehler erlauben. Und ich glaube, das wird sehr stark auf Baker zurückfallen, inwieweit er abliefert an dem Wochenende.
Brennmeister schreibt auf Twitch, und nächste Woche sind sie wieder Browns. Punkt, Punkt, Punkt.
Warum sind die Browns überhaupt orange? Das ist ja auch noch eine ganz wichtige Frage.
Das sind ja auch ein bisschen
braun. Wobei die Browns, wobei die Browns natürlich eine super O-Line haben, Max.
Ja.
Also Chadwick Wills als Left Tackle, als First-Round-Rookie, absolut souverän, und Conklin auf der rechten Seite, den sie von den Titans geholt haben. Also das ist schon, sie haben gestern den Guard verloren, der sehr gut ist, aber das brauchst du halt gegen Pittsburgh.
Ja.
Und wenn das einigermaßen hält und Baker keine dämlichen Fehler macht, dann haben sie natürlich eine Chance, klar. Wieso nicht?
Aber man hat auch bei den Steelers auch wieder gesehen, wie aggressiv die auch vorne spielen. Ja? Jeder ist, als ob er irgendwie ein Target auf den Quarterback jeder ist, ich weiß nicht, was die für noch zusätzliche Boni bekommen. Du siehst ja, dass jeder einzelne Spieler, der auf den Quarterback zurast, also mit einer absoluten brachialen Gewalt da reingeht. Also das ist schon sehr beeindruckend, was die Steelers da vorne machen. Sehr, sehr stark.
Ist auf jeden Fall ein Duell, glaube ich, jetzt am kommenden Wochenende NFL Week 6, auf das wir uns alle freuen, wenn es denn stattfindet, Klammer zu. Mhm. Kommen wir zu unserem letzten Gewinner, den wir eruiert haben für das vergangene Wochenende. Wir haben ja auch ein großes Herz für ältere Menschen.
Ja.
Nämlich, die Rede ist von Romeo Crennel. Das ist, ja, ich glaube, man müsste ihn immer noch Interims Head Coach der Texans. 73 Jahre ist er jung, damit der älteste Coach, der je federführend in der NFL die Geschicke geleitet hat. Und dann, natürlich haben sie nur gegen die Jaguars gespielt, aber dann feiern die Texans tatsächlich auch noch ihren ersten Saisonsieg. Also Romeo Crennel ist auf jeden Fall ein Gewinner dieses Wochenendes.
wenn jemand 50 Jahre lang Trainer ist, dann ja, also der ist länger Trainer, als wir alle auf der Welt sind. Also glaube ich jedenfalls, ne? Du bist ja auch nicht
knapp. Knapp.
Also, Romeo Crennel ist knapp. Also, das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen. Und so viele, ich meine, ich glaube, der hat sogar fünf Super Bowl-Ringe, wenn ich
ja, ne? Zwei mit den Giants und drei mit den Patriots.
Also Wahnsinn, ja. Also, aber da natürlich jemand so haben,
der. Und hat nur zwei Jahre in diesen 50 Jahren auch tatsächlich ausgesetzt. Einmal, ja, weil er eine neue Hüfte bekommen hat.
Ja, völlig zu Recht. Ja. Aber das ist unfassbar. Ist so eine lange Zeit. Und ich rede immer da wieder davon. Ich bin selber seit 30 Jahren in dem Sport. Und jedes Mal, wenn ich ein Spiel gucke und wenn ich Tony Romo zuhöre.
Du sagst jetzt, ich bin selber 73.
Ich bin selber 73. Ja. Aber da immer wieder was dazu zu lernen. Und wenn du jemanden hast, der einfach 50 Jahre in dem Business ist und einfach College Football, NFL, so viele unterschiedliche Programme, so viele unterschiedliche Coaches, das ist ja extrem gut, auch wenn du so viele unterschiedliche Philosophien kennenlernst und Herangehensweisen kennenlernst und so weiter. Also das ist schon echt beeindruckend. Und dann auch noch überhaupt diesen, mit 73 muss man auch ganz klar sagen, diesen Druck eines, auch wenn es ein Interims-Headcoach ist, aber diese Pressure, die du halt einfach auch bekommst und an den Tag legen musst und um was du dich alles kümmern musst, das ist schon sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Er ist jetzt auf jeden Fall kein Mann für die Zukunft wahrscheinlich und kein Mann mit großer Perspektive, aber offenbar, Detti, gerade der richtige Mann zur richtigen Zeit.
Ja, ich habe die Houston Texans Defense aufgestellt in einer Liga, weil ich mir dachte, also da gab es sonst nichts. Und dachte, okay, vielleicht schafft es der Romeo, dass er da neuen Wind reinbringt, wobei er ja auch schon ewig im Staff von Bill O'Brien ist. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie auch nur der Art eines Neuanfangs gewesen wäre. Aber Crennel kenne ich noch, da war er bei den Browns Head Coach. Da haben sie, glaube ich, mal eine 10-6 Saison gehabt, haben es aber nicht in die Playoffs geschafft. Das war das Beste, was die Browns, also seitdem, so gut waren sie nie wieder. Aber ich finde den total nett. So ein netter Opi ist es und wieso nicht? Und es kommt halt aus der Defense, war Defense Coordinator, dann war der irgendwie mit Mike Vrabel, als der Koordinator war in Houston, war er so beratend tätig und ist dann wieder Koordinator geworden. Also freut mich für ihn, freut mich für Deshaun Watson, freut mich für Brandon Cooks, den ich kurz vor Kickoff dann aus meinem Fantasy-Team komplett rausgeschmissen habe. Das war auch wahnsinnig clever, aber der hat mich letzte Woche so geärgert mit 3 Targets und bei 100% der Snaps, die er gespielt hat, dachte ich, okay, so nicht. Ja. War natürlich gestern überragend, so läuft es ja immer. Und ja, keine Ahnung, die beiden Teams werden beide nichts reißen dieses Jahr, also können wir da auch schnell einen Deckel drauf machen, würde ich sagen.
Und deswegen finde ich es so schade, weil du auch den Namen Deshaun Watson gesagt hast. Ich bin wirklich also schwer verliebt in Deshaun Watson, was der da auch gestern, er hat eine böse Interception geworfen, keine Frage, aber was der da so rumscrambelt und so, ich finde den so genial. Und der ist jetzt bei langfristig, der hat ja seinen Vertrag auch gerade erst verlängert, irgendwie bei den Texans, die kein First- und kein Second-Round-Pick im nächsten Jahr haben, kein Headcoach, kein GM. Der ist so verschenkt irgendwie gefühlt bei den
Texans. Ja, tut weh auf jeden Fall. Aber ich wollte zu Crennel auch nochmal sagen, wie geil muss das sein, wenn du dich mit so einem Typen unterhältst, der so viel Erfahrung hat, und egal welche Football-Frage du ihm stellst, du wirst so eine hochwertige, qualitativ hochwertige Antwort von ihm bekommen. Ja. Ja. Also das finde ich immer so faszinierend dann an so Menschen, die so lange in dem Business sind und alles miterlebt haben.
Ja. Ich finde, der ist ein bisschen wie Wade Phillips.
Ja.
Das ist ja, beide so total sympathische Opis.
Ich sage ja immer, einschließen mit den Leuten und sie komplett ausfragen mit allem, was geht.
Absolut, ja. Absolut.
Talking Football.
So, wir machen nach knapp 45 Minuten den ersten Cut und den Turnaround und kommen zu unseren Verlierern. Ist ein bisschen böse, dass er da jetzt als Verlierer tituliert wird, aber er ist natürlich ein Verlierer im weitesten Sinne. Dak Prescott. Alex Smith hat ein Traum-Comeback gefeiert. Dak Prescott, so haben wir es ja auch im Titel dieser Sendung genannt, hat eine Horrorverletzung. Rechtes Sprunggelenk wohl mehrfach gebrochen. Vielleicht habt ihr auch diese Szene gesehen.
Ich glaube sogar offener Bruch, oder? Meine ich nicht irgendwas?
Also auf jeden Fall stand der Fuß nicht mehr natürlich nach einem Zweikampf. Wurde direkt operiert, wohl Saison aus. Ist natürlich tragisch. Ne? Du hattest vorhin, als wir schmücken waren, hast du ja auch erzählt, wenn ein Spieler so winkt, dann ist was los und dass die Cowboys dann trotzdem es noch geschafft haben, nach diesem Schock das Spiel zu gewinnen, wenn auch erst mit auslaufender Uhr, ist schon aller Ehren wert.
Also ich war auch schon so halb am Wegnicken irgendwie so, dachte mir so. Und dann plötzlich saß ich wieder senkrecht und hab nur geguckt und hatte echt so Bauchschmerzen und so ein unglaublich schlechtes Gefühl, weil ich auch sofort gemerkt habe, oh, da ist was Schlimmes passiert. Wie gesagt, an der Körpersprache eines Spielers merkst du sofort, okay, ja, ich habe mir wehgetan oder okay, alles klar, hier ist richtig was passiert. Ja, dieses Festhalten und schnell kommen, da ist was Böses passiert. Auch ohne Zeitlupe, die ich mir auch nicht angucken kann, weiß man, dass da was ganz Böses passiert ist. Und gerade so ein Spieler wie Deck, das hast du ja auch an den Reaktionen von allen Teammates sofort gesehen. Und auch nicht nur die Teammates, sondern halt auch vom Gegner, Garrett, wie sie alle hießen, alle zu ihm gekommen, weil er einfach so ein Leader ist, weil er einfach so eine Persönlichkeit ist, so ein geiler Typ ist. Und niemanden wünscht man so eine Verletzung. Aber wenn sich dann so ein Spieler, so ein absoluter Leistungsträger und klasse Typ, sich so eine schlimme Verletzung zuzieht, dann weiß, also ich fühlte mich sofort zurückversetzt in das Jahr 97, wo wir selber mal gegen Köln gespielt haben, ein unglaubliches Comeback nach dem Hinspiel hatten, wo wir dann auch so mit 35 Punkten vorne brauchten noch zwei Touchdowns und Craig Pettigrew war unser Quarterback und der ist fast 1-1 genau so getackelt worden und einer ist ihm übers Bein gerollt und hat sich das Schien- und Wadenbein gebrochen und dann war das Spiel, das haben wir zwar gewonnen, aber es war dann vorbei, aber ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern, als Spieler da dein Quarterback liegen zu sehen und völlig machtlos zu sein und völlig geschockt zu sein, diese Schockstarre in den Gesichtern. Du hast ja Tränen, du hast Prayers, du hast alles gesehen von allen Leuten. Und das war für mich, also wie gesagt, der ganze Spieltag war so eine Achterbahnfahrt. Wie sehr ich mich über Alex Smith gefreut habe, so zerstört am Boden war ich über Dak Prescott.
Ja, Daddy?
Ja, das war tatsächlich sehr schockierend. Ich habe Red Zone geschaut und dann dachte ich mir, naja gut, wir hatten eben auch mit Remo über das Spiel gesprochen vorher, Giants gegen Cowboys und ich habe gesagt, die Giants, die gewinnen da, ist ja völlig klar oder es wird zumindest sehr viel enger, als man denkt. So, und dann passiert das und man muss halt bei Prescott sagen, zum einen viele haben natürlich das Argument gebracht, dass es deswegen so schlimm ist, weil er ja den langfristigen Vertrag nicht unterschrieben hat und jetzt unterm Franchise-Tag gespielt hat und jetzt natürlich dann die Arschkarte hat. So, da muss man sagen, okay, der Franchise-Tag sind, glaube ich, 34 Millionen. Er hatte, glaube ich, sehr gute Angebote von den Cowboys, er wollte aber mehr, beziehungsweise sein Agent hat ihm gesagt, er sollte mehr verlangen, das hat er nicht getan. Okay, also was das finanziell betrifft, hält sich mein Mitleid ehrlich gesagt in Grenzen. Was das Sportliche betrifft, das ist wahnsinnig schade, weil erstens finde ich Prescott besser als viele andere, also ich bin schon der Meinung, dass der, wenn er eine anständige Defense hätte, mit den Cowboys wirklich mal was reißen könnte. Ist ja noch nicht vorbei, er ist ja jung genug. Und zum anderen hätte er halt in der Saison wahrscheinlich alle Passing-Rekorde gebrochen, weil die Defense ist nicht gut. Das hat man gestern auch wieder gesehen. Und dementsprechend wird die Offense da nie in den Standby-Modus nach der Halbzeit gehen und der wird immer rausfeuern, was geht. Hat die besten Receiver der ganzen NFL, also dieses Trio ist ja unfassbar gut. Und ist schade, weil jetzt hat er 2000 Yards Header gehabt. Also er war on pace für 2000 Yards nach 5 Spielen. Jetzt kannst du ausrechnen, was da am Ende rausgekommen wäre. Also das finde ich schade, weil es wäre wahrscheinlich eine legendäre Saison gewesen am Ende.
Was bedeutet?
Aber die Cowboys sind in guter Hand, weil genau deswegen holst du Andy Dalton. Genau das Team mit dem besten Backup der Liga, bei denen passiert. Also das wird nicht das Problem von Dallas sein, glaube ich.
Aber traust du Andy Dalton zu, Max, die Top-Receiver Gallup, Cooper, Lamb und so weiter genauso zu füttern, wie es ein Dak Prescott gemacht hat?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe ihn letztes Jahr sogar live in London gesehen. Gut, das war noch ein anderes Team, da waren noch andere Voraussetzungen. Was mir gut an Andy Dalton gefällt, dass er zum Beispiel, wenn er in der Pocket steht, er einer von den Quarterbacks ist, die in der Lage sind, aus der Pocket heraus auch mal so ein Comeback oder so ein Deep Out auf das lange Feld zu schmeißen. Mit einem unglaublichen Druck, mit sehr starker Präzision. Und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich glaube aber auch, dass sich das System natürlich auch an ihn wieder ein bisschen orientieren muss und für ihn einige Sachen nicht so umsetzbar sind, wie sie für Deck umsetzbar sind. Ich bin zwiegespalten, weil ich weiß, was Andy Dalton kann. Und ich glaube, wenn er in einer funktionierenden Office eine gute Anspielstation hat, dass da was geht. aber ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Also ich weiß nicht, ob Andy Dalton, es ist definitiv, wie Detti sagt, ein hervorragender Backup, super, dass man den hat. Ob er einen Dak Prescott 1-1 ersetzen kann, habe ich noch nicht so hundertprozentig das Gefühl.
Vor allem ja auch noch gebürtiger Texaner. Also für den sind die Cowboys ja jetzt nicht irgendeine Franchise, sondern er ist ja auch noch quasi in seinen Heimatstaat zurückgekehrt und wird sich mit den Cowboys wahrscheinlich irgendwie besser identifizieren können,
als wenn er jetzt
von den Bengals zu den Jaguars gegangen
wäre. Es kann sein, dass der komplett explodiert. Das haben wir ja alles schon mal erlebt, auch in den Jahrzehnten der NFL. Also das kann ja alles passieren, gar keine Frage. Aber er muss mich erstmal noch überzeugen.
Er ist kein Playoff-Quarterback, das wissen wir aus den Bengals-Zeiten.
Ja. Wie gesagt, wenn die Defense sich fängt, reicht vielleicht auch ein bisschen weniger. Das ist eben so genau dieses Zusammenspiel, ne, was Detti auch angesprochen hat. Also die Defense muss eine Schippe drauflegen, weil du kannst nicht erwarten, jedes Mal irgendwie von einem 45-14 irgendwie noch wieder ranzukommen. Also du musst schon irgendwie im Spiel sein und du musst irgendwie auch abliefern und du kannst eben nicht davon ausgehen, dass deine Offense jedes Mal 35, 42 Punkte macht. Das wird nicht passieren. Also es ist toll, wenn es so ist, aber die Defense muss einfach eine Schippe drauflegen.
Das wird nicht passieren, Max.
Meinst du nicht?
Also die Giants, die hätten gestern locker 45 Punkte machen müssen, wenn Daniel Jones nicht so, oder das Playcalling, weiß man ja immer nie. Ja, hat jetzt Jason Garrett, callt er einfach so konservativ oder hat Daniel Jones die Hand am Abzug und drückt aber nicht drauf. Also war wirklich, da wäre so viel mehr gegangen und wir haben ja in unserem Fantasy-Format immer gesagt, Darius Slayton, der macht ein Sensationsspiel, weil die Cornerbacks der Cowboys sind furchtbar, aber genauso war es ja auch. Aber trotzdem, Daniel Jones hat keinen Touchdown in so einem Spiel und das kann nicht sein. Also da müssen sich die Giants echt Gedanken machen nach der Saison, was man jetzt mit Daniel Jones anfängt. Bei Andy Dalton bin ich extrem zuversichtlich. Ich glaube, der wird da total abgehen, weil das für jeden Quarterback ist diese Passing-Offense ein absoluter Traum. Und Kellen Moore ist ein super Koordinator. Das macht die Defense nicht besser, aber gestern haben sie ohne Left-Tackle, ohne Right-Tackle-Starter und mit einem neuen Center gespielt und Andy Dalton hatte, glaube ich, 9 von 11 für über 100 Yards und 2 richtig geile Pässe zum Schluss auf Michael Gallup, vor allem der letzte. Und deswegen haben sie das Spiel gewonnen. Also bei Andy Dalton, der hat noch nie in so einer guten Offense spielen dürfen und wenn er es mal durfte bei Cincinnati, da hat er sich dann verletzt. Das war dieses Jahr, wo er fast MVP-mäßig unterwegs war und dann hat er sich, glaube ich, die Hand gebrochen. Also schade für Dak. Dalton wird es schon richten.
Gut. Ein weiterer Verlierer, Dan Quinn, Head Coach der Atlanta Falcons. Man muss sagen, ehemaliger Head Coach der Atlanta Falcons, die ja bekanntlich jetzt aus 5 Spielen 5 Pleiten eingefahren haben. Was aus den Falcons geworden ist, ist ja wirklich absurd, finde ich. Also von einem angesehenen Super Bowl-Finalisten zur Lachnummer der Liga. Zusätzlich musste ja auch noch der GM gehen, Thomas Dimitrov. Ein Wodka, finde ich.
Das klingt wie Dimitrov.
Also eine überfällige Entscheidung, oder? Reden wir ja auch schon seit Wochen drüber, wie lange darf da Dan Quinn eigentlich noch weitermachen? Und gestern war dann das Fass zum Überlaufen gebracht nach der Niederlage gegen die Panthers.
Ja, also nach Woche 5 gibt's dann auch wenig Entschuldigung. Also da kann man dann auch nicht mehr sagen, ja, aber und hin und her. Also wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wenn wir so viele Teams warten so die ersten 4 Wochen ab, um wirklich zu erkennen, was können wir überhaupt? Was können wir überhaupt auf dem Platz abliefern? Wozu sind wir überhaupt in der Lage? Also nicht, was wir wollen, sondern was wir können. Und was mich immer wieder bei den Falcons so gestört hat, dass sie so unbestätigt gespielt haben. Also da waren ja immer wieder Highlights dabei und da waren ja auch immer wieder, wo ich gesagt habe, oh, okay, alles klar, da geht ja was. Aber halt irgendwie im gleichen Atemzug passieren dann wieder Dinge auf beiden Seiten des Balles, wo ich sage, ey, das kannst du in der NFL einfach nicht bringen, weil dann bist du auch ganz schnell bei 0 und 5. Und das ist jetzt eine Situation, da bin ich sehr interessiert daran, wie sie da aus diesem Loch rauskommen wollen, was da jetzt noch passieren soll dieses Jahr. Potenzial ist ja da. Es ist ja nicht so, dass sie keinen guten Quarterback haben. Es ist nicht so, dass sie nicht irgendwie auch den Ball in die Endzone, den Ball bewegen können oder Punkte machen können. Aber so das Gesamtbild, da fehlt mir jeglicher Rhythmus, jegliche Konstante in diesem Team. Ja, und das hat mich echt gestört, weil ich finde die auch nicht unsympathisch. Also ich kann bei den Falcons echt was anfangen.
Ja, vor allem die neuen Trikots.
Super, ATL, großartig, aber da muss halt dann auch auf dem Platz was passieren. Ne? Ein neues Trikot reicht da nicht.
Thorsten Schepers-Detti schreibt, Quinn bitte als DC zu den Seahawks.
Ja, habe ich schon gelesen. Ja, wenn Ken Norton so weiter wurschtelt, dann wäre das keine schlechte Idee, glaube ich. Ja. Also Ken Norton hat jetzt schon lange, lange Zeit gehabt und wird von Pete Carroll geschützt. Aber Dan Quinn ist auch ein Pete Carroll-Guy. Also, wieso nicht? Ich weiß nur nicht, ja, Dan Quinn muss wieder Coordinator werden, weil ein Headcoach-Job wird er so schnell nicht kriegen, vermutlich. Aber es ist natürlich schon das Unverständlichste in seiner Laufbahn bei Atlanta, dass er es nicht geschafft hat, da eine anständige Defense hinzuzaubern. Zumindest das. Also wenn das dein Markenzeichen ist und das Hauptproblem deines Teams ist über Jahre, dann spricht es halt nicht für ihn. Ich glaube, Raheem Morris wird jetzt, glaube ich, Interims-Headcoach, soll es sein zumindest. Und der hat ihm ja letztes Jahr den Job gerettet, weil sie, glaube ich, 6-2 am Ende waren. Also ich glaube, die letzten 8 Spiele haben sie dann echt gut performt. Und Morris hat dann, glaube ich, die Secondary gecoacht und dann lief es auf einmal. Deswegen ist ja Quinn überhaupt noch Coach geblieben. Ist halt jetzt mit Verzögerung das, was bei den New York Jets schon längst auch hätte passieren müssen, vermutlich.
Ich würde gern noch kurz über Teddy Bridgewater auch mit euch sprechen, der ja ähnlich wie Alex Smith auch einen Totalschaden hatte am Bein, schon ein bisschen länger zurückgekehrt ist, gestern auch nahezu fehlerfrei geblieben ist. Wie gefällt er euch als Panthers Starting Quarterback? Ich habe mal seine Statistiken angeguckt, hat über ein 100er Rating, 73% Completions.
Super.
Der macht das erstaunlich. Ja, erstaunlich.
Ja, ist auch mobil, also er bringt auch noch eine weitere Dimension. Also dafür, dass er das erste Mal so wirklich in dieser Rolle ist, finde ich, macht er das sehr, sehr gut. Und McCaffrey ist auch momentan nicht dabei, aber trotzdem rollt er und macht, trifft gute Entscheidungen. Ich bin jede Woche um Woche überraschter und beeindruckter, muss ich sagen. Finde ich echt gut.
McCaffrey interessiert keinen, ist wieder das beste Argument dafür, den Running Back nicht zu bezahlen. Was Mike Davis da abliefert seit Wochen, ist ja auch unfassbar. Also der spielt, das ist wie ein McCaffrey-Klon. Natürlich ist McCaffrey ein sensationeller Spieler, aber er hat halt jetzt auch sehr viel Geld bekommen und Mike Davis, den haben sie von der Straße geholt. Den kenne ich noch aus Seattle, da hat er eine gute Saison gespielt, dann war er irgendwann bei den Chicago Bears, hat glaube ich 6 Millionen für 2 Jahre gekriegt und die haben ihn dann gecuttet, komischerweise vor der letzten Saison und die Panthers haben ihn halt vom Waiver geholt, wie beim Fantasy und jetzt spielt er halt sau stark und haben jedes Spiel gewonnen. Und Teddy Bridgewater ist ein Game Manager, klar, deswegen hat er so eine hohe Completion, die hat er schon immer gehabt. Aber ich meine, wenn du Robbie Anderson, der sehr viel besser ist, als wahrscheinlich viele erwartet hätten in Carolina, klar, er ist ja auch nicht mehr unter Adam Gase in der Offense, deswegen ist er noch besser als gedacht. Und DJ Moore hat es auch nicht verlernt, deswegen ist diese Offense nicht das Problem, aber die Defense in Carolina, die überrascht mich auch sehr, weil da so viele junge Spieler drin sind, aber ich finde, die Panthers sind super. Gefällt mir, also die größte Überraschung eigentlich diese Saison für mich.
Bernd Kolb hat sich beschwert, die Dolphins sind bei euch keine Gewinner. Was ist da los? Das liegt daran, lieber Bernd, dass wir zu unserem nächsten Verlierer kommen. Die Dolphins sind natürlich für uns Gewinner, aber wir wollen dieses Spiel gegen die 49ers an einer anderen Figur festmachen, nämlich mit Jimmy Garoppolo als Verlierer, der ja bekannterweise ein paar Wochen gefehlt hat, verletzt, dann jetzt wieder gespielt hat. Ich finde, man hat ihm angemerkt, dass er noch nicht wieder total rund ist und es dann ja auch tatsächlich maximal scheiße für ihn lief. Er zur Halbzeit schon gebencht wurde für CJ Beathard, also Nick Mullens, der das in meinen Augen gar nicht so schlecht gemacht hat, war nur dritter Quarterback. Also ich verstehe diese Quarterback-Situation bei den 49ers gar nicht. Ich finde, bei Jimmy Garoppolo hat man nicht das Gefühl, dass er Spaß an dem hat, was er macht, oder?
Und vor allem genau in so einem Spiel, wo er gegen Fitzpatrick spielt, der komplett aufblüht, der komplett abgeht, der komplett abliefert, ne, und alles mit feiert und so. Und diese Euphorie, die sieht man bei ihm nicht. Man hat aber auch, wie du schon gesagt hast, ganz klar gesehen, dass er einfach noch nicht fit ist. Es ist einfach zu früh gewesen. Und ich meine, wenn du in der Halbzeit mit einem 15er Quarterback-Rating dastehst, dann muss natürlich eine Entscheidung her. Aber offiziell hieß es ja, um ihn zu schützen. Aber sie haben natürlich auch gemerkt, dass er noch gar nicht hundertprozentig sich auf das Spiel fokussieren, konzentrieren kann. Es ist einfach, Quarterback in der NFL ist eine unfassbare, auch mentale Belastung. Und wenn du dann abgelenkt wirst, weil du wenn du noch eine Verletzung im Hinterkopf hast, die noch nicht hundertprozentig weg ist, das beeinflusst extrem negativ dein Spiel. Und erst wenn das wirklich komplett weg ist und dich wieder voll fokussieren kannst, dann ist auch der richtige Zeitpunkt. Aber das war ein bisschen verzweifelt, ein bisschen zu früh und ich glaube auch im Nachhinein echt eine schlechte Entscheidung, ihn jetzt schon wieder rauszuholen. Und ich glaube auch, dass sie hätten ihn einfach noch 1, 2, 3 Wochen, je nachdem, bis er wirklich hundertprozentig fit ist, auch wieder voll da ist, dann erst wieder einsetzen sollen. Meine persönliche Meinung, weil so ist es noch viel schlimmer für alle. Unabhängig davon, dass Miami super gespielt hat. Also wenn wir jetzt vor der Saison auf den Spielplan geguckt hätten, hätten gesagt, okay, Woche 5 spielt Miami gegen die 49ers, gebt mal euren Tipp ab, dann glaube ich nicht, dass eben darauf gekommen wird, dass die Dolphins mehr als 40 Punkte in San Francisco machen.
Ja, so deutlich gewinnen.
Ja, super. Also auch vollkommen verdient. Also sie haben hervorragend gespielt, haben früh, ich glaube, sie haben sogar 17 Punkte gleich am Anfang gemacht. Also großartig durchgestartet und völlig respektlos mit vollem Tempo und Vollgas und mit einer tollen Einstellung, mit einer tollen Energie in dieses Spiel gegangen und das voll durchgezogen. Und Fitzmagic ist natürlich dann der perfekte Protagonist, auch den man dann dahin stellt. Aber da gebe ich dir hundertprozentig recht, das sind Welten. Auch von der Körpersprache, von so ein bisschen von der Mentalität, wie die beiden sind.
Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht für Jimmy G, aber sie haben nun mal gestern gegeneinander gespielt. Also wirklich, wenn man für
den Headband nimmt. Da hat man den direkten Vergleich,
ja. Und Garoppolo, der einfach also gar keinen Spaß auch so ausgestrahlt hat. Hm. Oder ging es dir anders, Daddy?
Nee, ich habe ja noch getwittert, gestern Abend, sind wir nicht alle ein bisschen fitzi? Also nach dem letzten Touchdown, der Typ auf Preston Williams, sensationell. Und die Fitzy-Experience ist ja so, du hast in Woche 1 3 Interceptions gegen die Patriots, da haben schon alle nach Tour geschrien, dann 2 gute Spiele gemacht, da gegen Seattle wieder so, war auch wieder so überraschend eigentlich, weil die Seattle-Pass-Defense ja nicht wirklich gut ist, kann man so sagen. Und gestern zerfetzt er die 49ers. Ich habe mit Remo eben auch über dieses Spiel gestern früh. Und ich meine, es ist klar, du hast Richard Sherman nicht. Du hast K1 Williams nicht. Und der dritte Starting Cornerback war auch verletzt. So, jetzt hast 3 Starter verletzt. Und Witherspoon wurde gebencht. Das heißt, du bist da mit Leuten rumgelaufen, die auch Fitzpatrick schlecht aussehen lässt. So. Und du hast Preston Williams, der halt auch unterschätzt wird als Receiver, und Devante Parker. Also das Arsenal vom Fitzy ist schon super und da wird wahrscheinlich Tour auch funktionieren, aber ja, solange Fitzpatrick noch da ist, sollten wir alle glücklich sein, weil der Typ ist
geil.
Stark. Zu den 49ers, vielleicht kommt ja jetzt Dwayne Haskins nach San Francisco, wird ja schon spekuliert. Kirk Cousins habe ich auch gelesen gerade. Ich weiß nicht, ob die den Vertrag übernehmen wollen. Aber Dwayne Haskins, wieso nicht? Das Problem ist, wenn die 49ers nicht aufpassen, ist die Saison vorbei. Du spielst jetzt gegen die Rams, gegen die Patriots, gegen Seattle, gegen Green Bay, gegen New Orleans und dann nochmal gegen die Rams und dann gegen die Bills. Und dann gegen Washington. Aber das dauert noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, schon Dezember. Also wenn, ja, also jetzt ist wirklich...
Dr. Remo Zellmer ist auch im Chat, schreibt auch, war alles scheiße, Saison ist durch, aber schon seit Week 2.
Ja, das hat er mal letzte
Woche schon erzählt. Schreibt auch, und der Schedule der 49ers ist brutal die nächsten 6
Wochen. Der ist super hart.
Also
super,
die stehen jetzt bei 2-3 in dieser Division. Krass.
Ja, das wird ein Tal der Tränen, kann ich mir vorstellen, für Herrn Remo.
Geht gefühlt zu vielen in den letzten Jahren. Ne? Ja. Teams, die im Super Bowl unterlegen waren, die Falcons sind ja ein Paradebeispiel dafür. Und jetzt scheint es irgendwie auch die 49ers zu erwischen. Ist doch immer noch unerwartet vor der Saison, finde ich.
Also ich habe sie auch vom Gefühl her, hätte ich sie auch, also gerade aufgrund der Tatsache, weil eben so viele Starter wieder zurückgekommen sind, da viel, viel stärker erwartet. Natürlich sind da auch entscheidende Verletzungen mit, spielen eine wichtige Rolle, gar keine Frage. Aber das wird nicht leichter. Und jetzt, sag ich mal, Miami hat super gespielt, will man auch überhaupt nicht unterstellen. Aber das ist natürlich ein Spiel, wo sie vielleicht auch selber drauf geguckt haben vor der Saison und gesagt haben, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir da auch einen Sieg einfahren. Und jetzt hast du da, sag ich mal, schon eine ordentliche Packung abgekriegt, vollkommen verdient. Und jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los. So. Und Washington wird sicherlich auch, selbst wenn sie erst in 8 Spieltagen dran sind, wird auch alles daran setzen, die 49ers zu schlagen. Also das kann echt hart werden. Also sie müssen wahnsinnig viel tun und echt an ihre Grenzen gehen, um irgendwie da den Kopf über Wasser zu halten. Aber ich befürchte auch, dass das schwer wird, die Saison.
Leppi72 schreibt auf YouTube, offenbar 49ers-Fan, wir tanken jetzt für Trevor Lawrence. ich glaube, da sind aber noch ein paar andere Teams vorher dabei. Nämlich Überleitung des Todes, unser letzter Verlierer. Sind mal wieder die Jets. Man kann nicht jedes Mal Adam Gase nehmen, klar. Deswegen haben wir uns jetzt als Verlierer die New York Jets Fans ausgesucht. Die Gangrene Germany zum Beispiel sind ja auch Freunde des Hauses, der Footballerei, die einem wirklich leid tun können, weil gestern war das ja auch wieder so, gerade zu Beginn ich glaube, es gab zwei Situationen mit 4-1 und die Jets panten halt, statt einfach dafür zu gehen, wo man sich auch fragt, ey, ihr habt doch nichts zu verlieren.
Richtig, das war das Erste, was ich gedacht habe.
Probiert es doch wenigstens mal, ein Spiel zu gewinnen.
Ja. War das Erste, was ich gedacht habe, immer ganz im Ernst. Was hast du zu verlieren?
Ja.
Mach es doch einfach. Und die Leute werden es feiern. Die Leute werden sagen...
Du hast es wenigstens probiert. Richtig.
Ja, du hast es probiert. Ja. Ne? Du hast es probiert und du hast irgendwie den... Also auch den Anspruch. Das wirkt irgendwie so ein bisschen aufgegeben. Es wirkt einfach so... Das ist so schade, weil die Fanbase ist stark. Das ist auch so... Es ist auch traurig, das so zu sehen, weil da echt eine Menge Potenzial ja auch drinsteckt. Aber ich verstehe es einfach nicht, dass du dann nicht alles auf eine Karte... Wenn das denn so ist, dann ist es so. Und ob du jetzt irgendwie da konservativer rangehst, nein. Also gerade in so einer Situation musst du frech aufspielen, musst du alles rausholen, was du hast, und solche Situationen, da kannst du nicht, also in so einer Situation, da kannst du nicht konservativen Football spielen. Tut mir leid, geht nicht. Ja, das war das Erste, was ich gedacht habe.
Kasigol, liebe Grüße, bekennender Jets-Fan, schreibt, ach Leute, nicht über die Jets reden. Nee, da musst du jetzt leider durch. Aber der bettelt doch förmlich nach seiner Entlassung, der Adam Gase-Diddy, oder?
Ja, ich weiß es doch auch nicht. Also ich habe mit Basti letztes Jahr bei Twitter, war immer unser Gag, er hat nach jedem Spieltag getwittert, Hashtag FireGaze. Ich habe dann den Hasen, der ein Salat isst, als GIF dazu getwittert, als Antwort. Und das haben wir dann 16 Wochen lang durchgezogen, es ist aber nichts passiert. Gase ist immer noch da. Ich habe Gase immer ein bisschen verteidigt. Weiß auch nicht, ich habe wahrscheinlich zu oft da diese YouTube-Training-Camp-Videos angeschaut, wo er dann Interviews gibt und meines Erachtens echt sympathisch rüberkam und dachte, okay, der weiß, wovon er spricht. Das Problem bei den Jets ist, die Qualität ist halt auch nicht da. Das muss man halt schon auch mal sagen. Also das natürlich hat Gase einen verdammt schlechten Gameplan und lässt seine Running Backs immer mit dem Kopf voraus durch die Mitte und das ist alles so unkreativ und er ist ängstlich und Sam Darnold leidet unter einer schlechten O-Line und hat keine Receiver, und wenn du mal einen Receiver früh draftest wie Mims, dann spielt er nicht, weil er verletzt ist. Dann ist Jameson Crowder mit Abstand dein bester Mann in der Offense. Ja, ich weiß nicht, ob man da so viel reißen kann. Aber die Jets verlieren halt mit 20 Punkten und die Cardinals waren ja nicht mal gut. Und das ist natürlich, wir sollen nicht noch weiter draufhauen auf die Jets, weil das wissen sie selber, sie haben auch, also die Fans, die haben auch selber keinen Bock mehr auf den Blödsinn da jede Woche, weil du leidest ja trotzdem mit. Aber es gibt halt nichts außer die Zukunft, wenn die Jets-Fans immer noch an Joe Douglas glauben, was sie zumindest meines Wissens immer getan haben. Und die Draftpicks, die er sich geholt hat für die Zukunft, dann kannst du hoffen. Und dass es natürlich nur ohne Gase geht, ist auch klar. Ob das jetzt in der Saison noch sein muss, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das viel bringen würde, weil wie gesagt, du hast auch keine Qualität in der Mannschaft.
Immerhin, Joe Flacco ist auch mal wieder aufgetaucht, hat sich keinen Turnover geleistet, hat einigermaßen anständig gespielt. Zumindest, wenn man sich mal so anguckt, wen er denn auch anwerfen kann.
Ist auch ein bisschen sogar selber gelaufen.
Ja.
War ich ziemlich beeindruckt, auf jeden Fall.
Der hat auch Ausstrahlung gehabt, finde ich, im Gegensatz zu Jimmy Garoppolo. Also der hat auch immer irgendwie so ein etwas...
Ich wollte gerade sagen, ich
muss immer aufpassen, was ich sage, aber ein gewöhnungsbedürftigen Gesichtsausdruck, was man denn so sieht unterm Helm. Aber der ist wenigstens schnurstracks erhobenen Hauptes durchgelaufen, das stimmt.
Ja. Ja, dem ist es halt immer wurscht. Joe Flacco schaut immer aus, als ob ihm das total am Arsch geht.
Richtig.
Der schaut immer so aus, hey Leute, was wollt's? Ich habe einen Ring, ich bin MVP, ich habe die besten Playoffs aller Zeiten, wo gibt's? Und da ruhig, da brauche ich überhaupt gar keinem irgendwas beweisen. Das ist zwar schon 10 Jahre her, aber was wollt ihr eigentlich von mir? Ja. Ich mache hier das. Ich muss es nicht machen. Ich mache es halt trotzdem, wenn es mal langweilig ist.
Und Cardinals Chandler Jones hat sich eine Bizepsverletzung zugezogen. Auch da ist vom Saison aus die Rede. Das ist natürlich ein harter Tobak. Ne?
Extrem, extrem hart. Also die Cardinals, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber die Cardinals werden immer extrem positiv gesehen, was ja okay ist, weil sie halt eine aufregende Offense haben und einen aufregenden jungen Coach. Kyler Murray macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Als Passer ist er, okay, jetzt hat er die Andre Hopkins, der führt die NFL nach Receiving Yards an. Das muss man schon auch mal, sagen. Also die Offense ist super, die Defense, naja, okay, aber die werden halt so mit den Rams und Seahawks wahrscheinlich nicht mithalten können. Und jetzt Chandler Jones tut halt extrem weh. Und du musst dich halt schon mal fragen nach 5 Wochen, warum haben sie eigentlich als Isaiah Simmons gedraftet? Da hat jeder gesagt, das ist ein Schweizer Taschenmesser, den kannst du überall einsetzen. Aber die Cardinals wissen noch nicht, was sie mit dem machen sollen, weil er halt kaum Snaps hat. Also schade. Ich glaube auch Adrian, der ist ja Cardinals-Fan, der hat auch geschrieben, sie hätten einfach CeeDee Lamb draften sollen. Dann wäre die Offense natürlich...
CeeDee Lamb heißt der.
Entschuldigung. Die Kathy Lamb, dann wäre die Offense natürlich noch krasser, das stimmt. Ja.
Was für ein krasser Typ, ne? Ich finde ihn ja großartig. Als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, was ist das denn für ein Ochse? Ja, großartig. Echt super.
Stark. Mhm. Holloway CC schreibt, schön, dass es die Jets gibt, dann redet keiner über die Vikings. Pustekuchen, mein Lieber. Die Vikings sind jetzt Thema, nämlich in unserem beliebten Playoff-Eliminator.
War es das schon?
Ihr wisst es, wir streichen jede Woche ein Team, das unserer Meinung nach mit den Playoffs nichts zu tun haben wird. Diese Woche. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir hinken ein bisschen hinterher. Irgendwann stellen wir kurz vor Saisonende fest, das scheiße, wir haben noch so viele Teams. Deswegen streichen wir diese Woche gleich zwei Teams.
Knallhart.
Und ein Team davon sind nämlich die Vikings, die gestern verloren haben. Wenn auch wirklich hochdramatisch gegen die Seahawks jetzt bei 1-4 stehen und in ihrer Division mit den Packers, die bei 4-0 stehen und selbst den Bears, die bei 4-1 stehen, muss man jetzt, glaube ich, kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Vikings höchstwahrscheinlich nichts mit den Playoffs zu tun haben werden. Ein irre spannendes Spiel, Daddy, du wirst es dir angeschaut haben, wahrscheinlich, denke ich mal, als Seahawks-Fan. 15 Sekunden vor Schluss, dann noch der Game-Winning-Touchdown von Wilson auf Metcalf. Hattest du tatsächlich Bedenken, dass Wilson nicht noch wieder irgendwie Houdini-mäßig da rumzaubert und beweist, dass er Mr. Unlimited ist?
Ja, na, es ist, was heißt Bedenken, also es ist schon, wenn ein Spiel so läuft, wie es läuft, und Seattle hatte keine Punkte in der ersten Halbzeit, gar keine. Ich meine, das ist jetzt nicht ungewöhnlich für Seattle, das haben sie auch jahrelang so betrieben, dass sie immer wahnsinnig schlecht in die Spiele starten. War dieses Jahr eigentlich anders wie so vieles, vor allem ein passlastiger, offensiver Gameplan. Okay, wenn Wilson die Chance hat, dann macht er was draus. Dass es Metcalf komplett übernimmt, dann den letzten Drive, das war natürlich unfassbar, und ich finde es immer noch schade, dass ich dich vor zwei Wochen nicht von einem Trade in unserer Fantasy-Liga überzeugen habe können. Ich habe gesagt, Metcalf muss doch zu mir, der muss nach Hause kommen. Aber okay, also Metcalf hat die zweitmeisten Receiving Yards in der NFL. Keine Ahnung, also wenn Metcalf Calvin Johnson 2.0 wird am Ende seiner Karriere oder relativ bald sein wird, dann würde mich das nicht wundern. Der Typ ist, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man den stoppen kann. Auf jeden Fall konnte es Mike Hughes aus der Vikings Secondary gestern nicht im letzten Drive, der war da immer beteiligt, hat dann Touchdown noch verhindert, und zwei Plays später beim vierten Versuch fängt Metcalf den Ball. Also Metcalf sensationell, Chris Carson ein super Running Back, trotzdem kann Minnesota das Spiel gewinnen. Sie haben halt den vierten Versuch ausgespielt, kurz vor Schluss. Sie hätten dann 8 Punkte Vorsprung gehabt, wenn sie das Field Goal gemacht hätten an der Stelle. Sie haben gesagt, nee, ich gehe für 4. und 1, haben dann nur 5 Punkte Vorsprung gehabt, und okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Seattle dann eine Two-Point-Conversion machen muss, ist natürlich, oder macht, ist geringer, als wenn sie nur einen Touchdown brauchen, in Anführungszeichen. Aber ich fand es okay von Mike Zimmer. Er hat halt die Eier gehabt und hat gesagt, nee, was soll das, wir stehen 1-3, ich gehe jetzt auf den Sieg und spiele den vierten Versuch aus an der 5-Yard-Linie. Alex Mattison ist halt dann seinem Fullback hinterher in Bobby Wagner reingerannt. Wenn er einfach über außen ausbricht, dann hat er wahrscheinlich einen Touchdown. Also für die Vikings war es ja schade, und jetzt stehen sie bei 1-4, und jetzt ist die Saison wahrscheinlich relativ durch. Aber okay, sie haben ein junges Team, das war immer klar. Sie haben gerade junge Cornerbacks, und vielleicht sieht es in ein paar Monaten anders aus.
Wir haben vor ungefähr einer Stunde, Max, über die LA Rams gesprochen, so als positive Überraschung, die bei 4-1 stehen. Wenn man jetzt den Gegenpart nimmt, die Vikings mit 1-4 sind dann wahrscheinlich so die negative Überraschung. Oder wundert dich das nicht, dass die nach einem Drittel der Saison eigentlich quasi sich schon von den Playoffs verabschieden können?
Nein, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie 5-0, 4-1 stehen, aber doch ein bisschen ausgeglichenen Rekord hätte ich mir jetzt schon gedacht. Also, aber das ist auch wieder so, dass das, was ich mir aufgeschrieben habe zu dem Spiel, wieso musst du so ein Spiel noch aus der Hand geben? Ja, du gehst dafür, wenn du dann den First Down machst, ist das Spiel vorbei, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite, 8 Punkte sind 8 Punkte. Und du darfst auch nicht vergessen, in dem Moment, wo eine Defense so einen Stop macht, ja, auf 4. und 1, was das für einen Impact hat auf das gesamte Team. In dem Moment war, okay, alles klar, jetzt machen wir das Ding auch. Und genauso hat in Seattle ja auch gespielt. Und auch der geworfene Fumble in diesem Spiel. Also da waren so einige Situationen dabei, wo ich sage, ey, wenn du konsequent deinen Schuh spielst, dann stehst du 2-3 und eben nicht so, wie sie jetzt stehen. Und das nervt mich ein bisschen. Ich war vor der Saison irgendwie mit dem Deal mit Stefon Diggs irgendwie echt schon sehr überrascht. Ich dachte mir so, kannst du eigentlich nicht bringen und du siehst ja, was er macht bei den Bills. Ich glaube, das Thema ist meiner Meinung nach echt durch und Kirk Cousins ist halt einfach auch, also es tut manchmal echt schwer, dazuzugucken. Also vielleicht sogar manchmal noch ein bisschen anstrengender als Mitch Trubisky zuzugucken.
Boah, jetzt bist du aber echt doll ungerecht, finde ich.
Freie Schnauze, wurde mir ja, so gesagt, absolut. Soll ich hier sein?
Captain Kirk, you like that? Nein,
ich like es das. Es ist manchmal echt nervig, weil er auch so komplett unbeweglich ist und ist einfach nur, also es ist nicht leicht, da in der Pocket zu stehen, gar keine Frage, aber so ein bisschen, wo man sich so ein bisschen also einfach hofft, dass man, natürlich hat er eine Menge Last zu tragen, natürlich muss er da auch, aber es da kommt mir einfach zu wenig, als dass ich sagen würde, okay, jetzt, so ein Spieler muss das Ding dann einfach nach Hause bringen. Also tut mir leid, das ist einfach.
Naja, er muss ja nur keine Fehler machen.
Ja,
das. Also er darf halt den Fumble nicht verlieren und die Interception und das macht er halt innerhalb von 3 Minuten.
Ja,
und dann macht es Batsch, Batsch, Batsch und Seattle führt 21.
Gibt es nicht viele andere Schulden. Also, ne? So, das ist halt so. Das tut mir echt weh.
In den YouTube-Kommentaren sind zumindest unter einigen von euch ist so eine kleine Diskussion ausgebrochen, ob Mike Zimmer denn jetzt auch mal weg müsste. Ob die Vikings nicht vielleicht auch da mal einen neuen Impuls brauchen. Wie bewertest du das? Siehst du den kritisch oder siehst du den weiterhin?
Ja, Mike Zimmer kam ja raus vor ein paar Tagen, dass er ein sehr junges Influencer-Instagram-Model begattet eventuell. Also sie haben wohl ein Verhältnis. Und vielleicht ist das die Ursache allen Übels.
Ganz sicher.
Aber es ist spekulativ, Kutsche. Ganz sicher. Aber ein bisschen Boulevard schadet nicht.
Ja.
Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Ich meine, so ein paar Rookie-Cornerbacks, schön und gut. Und die D-Line hat auch ein paar Leute verloren, okay. Aber das kann doch keine andere Erklärung geben, als dass der Mann irgendwie anders beschäftigt ist. Im Kopf, mental auch.
Ich sehe schon die.
Weil der ist ja auch schon über 60.
Sie in Versalien schuld an der Misere der Weiden.
Ja. Ist sie. Wer ist sie überhaupt? Ja.
Die ja, Bild Minneapolis schreibt es morgen.
Ja. Gut.
Haben wir noch einen?
Ja. Playoff Eliminator. Ich bin immer noch beim Instagram-Model.
Ja, so sorry.
Die Bengals, überraschenderweise. Ja. Haben wir jetzt. Ich war sogar überrascht, dass sie noch gar nicht auftauchten bisher. Aber die Bengals schießen wir auch raus aus den Playoffs. Weil gestern man dann doch gesehen hat, finde ich, dass Joe Burrow ein Rookie ist. Der aber natürlich auch hoffnungslos oder einfach ja hoffnungslos übergeben ist hinter dieser O-Line. Also ich glaube 7 Sacks, 15 Quarterback-Hits. Also es war auf jeden Fall das schlechteste Spiel von Joe Burrow, der das bisher echt ganz gut gemacht hat. Aber gegen die Ravens hat man, finde ich, gesehen, dass die Bengals auch 2020 noch nicht viel weiter sind als 2019, oder?
Es ist nicht alles schlecht. Es sind auch eine Menge Highlights dabei. Aber was willst du denn machen als Quarterback, wenn du konstant jemand im Gesicht hast und konstant gehittet wirst und konstant gesackt wirst? Also da kannst du ja sonst wen hinten hinstellen. Also das tut mir dann schon so ein bisschen leid. Natürlich haben wir auch vor der Saison drüber gesprochen und es eigentlich auch erwartet, so. Mhm. Für mich ganz interessant zu sehen, wie so ein junger Joe Burrow damit umgeht, weil ist ja nur, sag ich mal, in seiner Zeit auf LSU dann doch ziemlich erfolgsverwöhnt und jetzt in so eine Situation reinzurutschen, wo es halt einfach nicht so gut läuft, aber ich schätze ihn als einen super vernünftigen, super straighten und klasse Leader auch ein, dass er jetzt einfach durch diese harte Schule gehen muss. Aber ich glaube, dass wir von denen noch ein bisschen was sehen werden. Aber ich bin eigentlich dabei, dass das für die Playoffs dann auch nicht mehr reichen wird. Weil man hat ganz klar gesehen bei Teams wie Baltimore, das reicht nicht. Das funktioniert nicht.
Ja. Lord B. King, Daddy, schreibt übrigens vom Zimmermädchen.
Ist aber schlüpfrig ein bisschen.
Ein bisschen schlüpfrig.
Ja. Ja, Joe Burrow, ich bin natürlich auch Fan. Ich mag ja die Bengals sowieso, das ist ja bekannt, deswegen wunderbar. Ich finde ihn auch, also er handelt das Ganze auch sehr gut, so wie sie es jeder vorgestellt hat. Er hat auch ein junges Team. Wenn diese O-Line noch verstärkt wird, wovon ich schwer ausgehe, dann passt es schon die nächsten Jahre. T. Higgins ist jetzt mittlerweile eigentlich Starter. AJ Green ist gestern raus. John Ross ist sowieso kein Thema mehr. Warum? Weil was dem Spiel der Offense komplett fehlt, sind natürlich die tiefen Dinger und das vertikale Passspiel. Und natürlich sagt jeder, okay, hinter der O-Line kannst, hast du keine Zeit, deswegen musst du es anders lösen und musst halt 15 Mal auf deine Running Backs werfen. Aber das fehlt mir noch. Also das, ich hätte mal gerne Gegner für die Bengals, die keinen Pass-Rush haben. Und dann würde ich gerne mal sehen, was Burrow so drauf hat in der NFL. Und auch gerade, was Pässe über 20 Yards betrifft. Weil das sieht man zum Beispiel bei Justin Herbert von den Chargers dann jetzt schon viel öfter als bei Burrow. Aber klar, die Begründung ist logisch. Keine O-Line, keine Zeit. Aber es werden noch Gegner mit fehlendem Pass-Rush kommen. Die Ravens haben geblitzt, bis der Teufel kommt. Also was sie halt gegen die Chiefs auch versucht haben, aber gegen die Chiefs sagt Mahomes, ja bitte, bitte blitzt noch ein paar Mal, weil gegen Blitz bin ich sensationell und Burrow halt noch nicht, aber wie soll das auch sein?
Ja, genau.
Lass uns nochmal über Lamar Jackson sprechen, der wahrscheinlich irgendwie auch logisch nicht mehr so der Überflieger ist gefühlt wie letztes Jahr, auch gar nicht mehr so viel läuft, gestern nur 2 Mal für 3 Yards. Ist das so ein bisschen, wir müssen den schützen, weil wir wissen jetzt, mit Lamar Jackson können wir weit kommen in dieser Saison? Ist es mehr, wir wissen jetzt, was Lamar Jackson kann und bereiten uns besser darauf vor? Also was ist der Lamar Jackson 2019 im Vergleich zu 2020? Weil auch passmäßig sah das ja jetzt nicht allererste Sahne aus.
Na, die Frage ist einfach, die du stellen musst, auch als Coach, wie sehr brauche ich das, dass er sehr viel selber läuft, wenn es anders auch funktioniert? Also ne, ich glaube, die Bengals waren doch das einzige Team, was dann zur Halbzeit noch 0 Punkte hat oder so. Also insofern ist die Frage, wie weit musst du dieses Risiko überhaupt eingehen. Das hat ja viel mit Playcalling zu tun, das hat viel mit der Situation zu tun, in die du deinen Quarterback auch packst. Ich finde ihn auch unspektakulärer, muss ich sagen. Also ich sehe ihn auch nicht mehr so, dass ich den angucke und es fehlen auch einfach diese Mega-Highlights. Aber was er halt immer noch hervorragend macht, ist, lässt er es sehr leicht aussehen, was er macht. Also sein Gameflow, den er hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich finde, so dieses richtig Spektakuläre, das lässt noch vermissen. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass das alles da ist und dass das vielleicht dann auch erst noch extremer wird, wenn es wirklich in die Crunch-Time geht. Ja? Also gerade in der Division, da wird ja noch einiges kommen. Und insofern werden wir auch von ihm noch einige Highlights auch dieses Jahr wiedersehen.
Vor allem so aus Fantasy-Sicht, ne? Letztes Jahr war der eine Granate, der Lamar Jackson. Dieses Jahr nicht so sehr. Wer ist da im Moment der absolute Überflieger, so aus Fantasy-Sicht?
Ja, Josh Allen natürlich. Josh Allen macht das, was Lamar Jackson letztes Jahr gemacht hat und ist aber ein deutlich besserer Passer geworden. Ich liebe Josh Allen. Super. Und natürlich haben die Bills das gemacht, was man machen muss. Man hat diesem jungen Quarterback Waffen gegeben und holt dann halt einen Stephon Dix und hat einen John Brown und hat einen Cole Beasley ja sowieso schon. So. Und dann und die O-Line bleibt zusammen und dann läuft es von selbst. Lamar Jackson hat Marquise Brown, der ist super, den mache ich auch total gern, was halt Lamar Jackson, glaube ich, in der Offense noch fehlt. Damit er eben nicht auf seine Rushing Yards angewiesen ist, um ein Fantasy-Quarterback zu sein, der relevant ist. Er braucht halt noch so einen Chase Claypool als Outside-Receiver. Der braucht so einen physisch dominanten Receiver, den er nicht hat. Er braucht einen Tight End, der schnell ist auf Außen. Das bräuchte Lamar Jackson. Also einen klassischen X-Receiver, wie wir es vorbesprochen haben. Das fehlt dieser Offense und da leidet Lamar, weil es eins war klar, dass der nicht mehr so viel Rushing Yards hat wie letztes Jahr, weil jeder Defensive Coordinator, der gegen die Ravens spielt, schaut sich den ganzen Sommer das Tape an und dann verteidigst du ihn einfach besser. Es ist so. Es war schon immer so. Es war bei Kaepernick auch so, wobei ich Lamar für einen besseren Quarterback als Kaepernick halte, aber da war es ähnlich. Und die Defense stellt sich darauf ein und schon fallen diese Rushing Yards weg und dann musst du dich als Passer weiterentwickeln.
Ja, aber ich bin gespannt. Ich glaube, dass wenn es drauf ankommt, dann
ja, das stimmt,
wird noch sehr, sehr viel kommen. Also oft, vielleicht ist die Entscheidung, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, ist diese Gleichgültigkeit oder diese Entscheidung, jetzt nochmal den extra Yard mehr rauszuholen, ein Stück zurückgegangen, um den ganz spektakulären Run zu machen, um einfach auch zu wissen, die Saison ist brutal lang und am Ende, wo wir wirklich, wenn es in die Playoffs geht, da müssen wir abliefern und da brauchen wir 100% unserer Kraft.
Ne? Ich hab jetzt Kaepernick genannt, weil eben Greg Roman, der Offensive Coordinator, war es eben damals bei den 49ers auch und deswegen sind halt die gut zu vergleichen, aber es stimmt schon, wenn du nicht laufen musst, so wie gestern, dann gibt es keinen Grund, es zu tun.
Das Risiko einzugehen, ja, genau.
Ja, ja,
klar. Auch wenn es schon 5 Minuten her ist, trotzdem nochmal einen Sonderapplaus für Detti, weil er hat die Überleitung des Todes geliefert mit Josh Allen zu den Spielen, die noch kommen. Da kommen wir zu unserer ersten Blitzumfrage des Tages an euch. Das hat viel zu lange gedauert heute, sorry dafür. Und zwar müssen wir natürlich, dadurch, dass jetzt auch das Broncos-Patriots-Spiel verlegt wurde, erst auf kommenden Sonntag über die Covid-Situation sprechen und würden gern von euch wissen, wie die NFL eurer Meinung nach gerade auf Covid und Corona reagiert. Also hat die NFL eurer Meinung nach den richtigen Umgang oder eher den falschen Umgang mit dieser außergewöhnlichen Situation? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, weil Fakt ist, einige Spiele fallen aus. Witzigerweise, korrigiert mich gern, aber sind, glaube ich, vor allem die Los Angeles Chargers am meisten davon betroffen, dass irgendwelche Spiele verlegt werden. Also den Namen habe ich gestern in dieser Pressemitteilung der NFL am häufigsten gelesen. Und die Tennessee Titans machen jetzt in der Nacht von morgen zu übermorgen ihr erstes Spiel zum Beispiel seit dem 27.09., also seit 16 Tagen.
Ihr viertes Spiel überhaupt, ja.
Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, wie die NFL diese außergewöhnliche Situation handelt, ob gut oder schlecht. Vielleicht einmal kurz deine Einschätzung, Max.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass sämtliche Hotels in Tampa Bay auch die 2 Wochen nach dem Super Bowl noch geblockt sind. Also definitiv. Also ja. Das wird passieren. In dem Moment, also momentan ist es ja alles irgendwie noch handelbar. Natürlich brutal, weil du ja eigentlich nur eine Bye Week hast. Aber jetzt musst du, der Schedule ist so tight mit den Playoffs, mit anderen. Also irgendwann wird der Punkt kommen, wo einfach ein zusätzlicher Spieltag benötigt wird hinten an. Oder vielleicht sogar ein zweiter. Und das, glaube ich, wird sehr schwierig werden, weil dann einige Teams, ja, aber die haben noch 1-2 Spiele weniger und die müssen ja erstmal noch das und das machen. Also es wird eine sehr interessantes letztes Drittel der regulären Saison. Und dann muss man halt wirklich ganz klar gucken, was passiert denn mit Teams, wenn sowas in den Playoffs vorkommt. Was machen wir denn dann? So, ne? Dann haben wir einen Champion, dann haben wir einen Wildcard Week, dann haben wir einen Championship Week. Was machen wir denn dann? So, dann ist nämlich das Championship Game und dann hast du 2 Wochen später den Super Bowl. Also ich glaube, dass da schon natürlich also sehr, sehr viel koordiniert wird, sehr, sehr viel kommuniziert wird. Aber irgendwann bist du einfach am Ende der Möglichkeiten, weil einfach die Zeit gar nicht da ist. Und wenn jetzt schon ein Spiel nach hinten gelegt werden muss und das hat den Impact auf das Thursday Night Game, was dann gar nicht stattfindet, also das wird brutal. Ich finde, sie handeln es ganz gut, aber es ist irgendwann nicht mehr handelbar.
Bevor du kommst, Detti, einmal euch zu Wort kommen lassen. Mike Wojtek, 1976. Bis jetzt funktioniert es, aber die Saison wird verlängert werden. Also schlägt in dieselbe Kerbe wie du. PG schreibt 3 von 10 für das Covid-Management, also 3 von 10 Sternen wahrscheinlich. Barclay Ostdeutschland schreibt, ich finde, die NFL macht das Beste draus. Coldplay, GER, so sehr ich Football liebe, die sollen die Saison abbrechen. Wie soll denn das weitergehen, wenn noch ein paar Spiele ausfallen? Wie soll da eine faire Saison stattfinden? Markus Busch, der Super Bowl wird am 28.02. stattfinden. Das glaube ich. Und auf Twitch schreibt Brennmeister, wir sind die NFL, wir müssen keine Puffer einbauen, einfach lächerlich. Und Psychodad geht auf die Titans ein. Ist es nur eine Frage der NFL? Fragezeichen, wenn einige Titans-Player so dämlich mit der Situation umgehen und mal schön einen Workout gemeinsam machen, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Wie geht es dir denn in diesen Tagen, Detti? Hast du das Gefühl, dass die Liga Herr der Situation ist oder hast du eher das Gefühl, dass ihnen die Zügel irgendwie auch bald aus der Hand rutschen?
Also ich bin schon bei Max mit der Aussage, ich finde, sie machen es ganz gut. Das Problem, das ursprüngliche Problem war immer, wenn du dich dafür entscheidest oder wenn die Spielergewerkschaft sagt, wir würden da nicht mitmachen, eine Bubble zu veranstalten über diesen Zeitraum und nur Kontakt zu den engsten Familienangehörigen beispielsweise zu haben, die dann auch dann nach jedem Besuch, vor jedem Besuch getestet werden müssten, weil sonst funktioniert es ja nicht. Durch diese Entscheidung, keine Bubble zu machen, war das absehbar, klar. Ich glaube, vom Hygienekonzept in den Facilities kannst du es nicht besser machen, haben wir vor der Saison ja auch schon drüber gesprochen, wie rigide, wie streng, wie oft getestet wird, wie das getrackt wird mit GPS und dann, also dieses Contact Tracing sozusagen, und das ist alles okay. wenn dann jetzt, wie zum Beispiel bei den Titans gestern, irgendein Coach, der natürlich auch private Kontakte hat, dann positiv getestet wird, aber halt seit 2 Wochen wohl keinen Kontakt zu Spielern hatte, weswegen das Spiel gegen die Bills ja auch stattfindet, ja, das kannst du nicht vermeiden. Solange diese Menschen Kontakt nach außen haben, ist es so, wie es ist. Es wird definitiv eine Woche 18 geben, es wird vermutlich auch eine Woche 19 geben. Ich denke, sie werden den Pro Bowl absagen. Damit gewinnen sie wieder eine Woche zwischen Conference Championship und Super Bowl. Und dann ist es halt Ende Februar. Also ich glaube nicht, dass die Saison abgesagt wird. Die Alternative, es gibt ja keine Alternative, wenn du keine Bubble machst. Die, zum Beispiel zu sagen, ja, wofür haben wir denn die Practice Squads? Wenn die Spieler positiv getestet werden, dann spielen halt andere. Das Problem ist ja aber die Inkubation, das siehst du ja bei Stephon Gilmore. Also selbst wenn du positive Spieler rausnimmst, weißt du nicht, ob die anderen Spieler und die Backups, ob da nicht einer dabei ist, der positiv ist. Also ist das auch keine Alternative und damit musst du jetzt so rumpuzzeln und hoffen, dass es immer andere Teams erwischt und nicht zweimal die gleichen. Weil sobald es zweimal das gleiche Team erwischt, muss es hinten rangehängt werden. Und dann habe ich auch schon gelesen, wenn es hinten rangehängt wird und das Team ist aber out of playoff contention, dann wird es gar nicht gespielt, diese Woche 18. Mhm. Weil es werden wahrscheinlich so viele Spiele werden, die du nachholen musst, dass es irgendwann zu viel ist.
Es sei denn, es gibt halt noch auch für den Gegner irgendeine Chance, noch einen wichtigen Impact zu haben oder eine Änderung im Standing zu bekommen. Ne? Aber nochmal, Pro Bowl absagen und dann eben noch mal eine Woche vor dem Super Bowl. Ich glaube, der Super Bowl braucht diese 2 Wochen Vorlauf. Einfach, also klar, dieser ganze Media-Hype wird es ja auch nicht mehr so geben, wie es den gegeben hat. Aber so, ich sag mal so, der große Vorteil ist ja, dass die beiden Teams, die dann im Endeffekt im Super Bowl spielen, diese 2 Wochen haben, weil einfach auch so viel drumherum passiert. Ich weiß nicht, ob man das eben mal so auf eine Woche runterbrechen kann. Ist meine persönliche Meinung. Also ich glaube, dass dann eher noch nach hinten geschoben wird.
Ja.
Okay. Also der Super Bowl auch, dann am Ende des Tages.
Also wer weiß, wie die Situation Ende Januar, Anfang Februar ist. Wahrscheinlich nicht viel anders als jetzt. Wahrscheinlich eher schlimmer als besser. Aber diesen ganzen Hype, den du angesprochen hast, den gibt es ja zu der Zeit gar nicht. Weil gar nicht so viele Medienvertreter kommen, weil gar nicht so viele Fans kommen, weil gar nicht so viele Sponsoren kommen. Mhm. Also deswegen glaube ich schon, dass man das auf eine Woche verkürzen kann. Und es wäre auch das richtige Zeichen. Okay. Also wenn die NFL, finde ich, jetzt sagt, naja, das war schon immer so und wir bleiben da bei den 2 Wochen, deswegen spielen wir den Super Bowl erst Anfang März, fände ich falsch.
Mhm. Schauen wir mal.
Egal. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, das Broncos-Spiel findet nicht statt, also zumindest nicht in dieser Woche, sondern oder nicht jetzt, sondern erst am kommenden Sonntag. Dann wird es auch das Chief-Bild-Spiel wird von Donnerstag auf kommenden Montag verlegt. Also es gibt eine Menge Kuddelmuddel da gerade. Fakt ist aber, heute Nacht spielen die Chargers bei den Saints ohne Michael Thomas. Und das ist ja auch bemerkenswert, nicht aus Verletzungsgründen, er war ja jetzt länger verletzt, sondern aus disziplinarischen Gründen, weil er sich eine kleine Trainingsrauferei geleistet haben soll.
Brauchst du das? Muss das sein? Ich meine, du kommst irgendwie aus einer Verletzung, bist eigentlich einer der absoluten Top-Receiver der NFL. Musst du da jetzt irgendwie dich da die Zügel loslassen und dich da einfach irgendwie dann auch, keine Ahnung, im Training prügeln? Was ich allerdings sehr stark finde, ist von der Organisation zu sagen, es ist uns egal, wer du bist, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann bist du nicht dabei. Punkt aus. Und für ein Team, was 2 Siege, 2 Niederlagen hat, ist das jetzt auch nicht mal eben so eine lockere Entscheidung. Ich glaube, also ich finde es sehr konsequent, aber auch genauso dumm halt, dass sowas passiert. Aber wenn du nicht so konsequent bist und auch keine Ausnahmen machst, egal welcher Spieler das ist, bist du auch nicht mehr glaubwürdig. Also insofern ist das, glaube ich, ein ganz klares Ausrufezeichen für alle anderen Spieler in dieser Organisation, sich am Riemen zu reißen und diese Ausraster eben nicht zu, dass diese Ausraster nicht toleriert werden.
Ja, ich habe heute einen Tweet gelesen, der war sehr bezeichnend, finde ich. Dass ihr da, also die Aussage des Tweets war, schaut mal, wie competitive Michael Thomas schon als College-Spieler war. Ich glaube bei Ohio State. Und da hat er sich, dann hat er mit Eli Apple, hat er sich immer gebettelt. Eli Apple, der ja dann auch ein First-Runner von den Giants war. Und hat ihn halt nach Strich und Faden verarscht und hat nach jedem gefangenen Ball, hat er ihm halt den Ball so hingeworfen und ist dann zum Defensive Coordinator und gesagt, jetzt stell mir da mal einen gescheiten Manndecker hin, weil das ist ja Witz. So. Trotzdem ist Eli Apple von den Giants in der ersten Runde getraftet worden, spricht wieder für die Giants, aber egal. Und dann haben viele drunter geschrieben, ja, das klingt aber für mich eher nach Asshole und nicht nach Competitive, sondern halt ein Jerk, der halt da ständig provoziert. Und wenn es sowas war, okay, Das wird aber auch nicht zum ersten Mal gemacht haben. Er ist ja sowieso verletzt. Also er war eh questionable. Vielleicht spielt das bei der Entscheidung auch noch eine Rolle, dass die Franchise gesagt hat, nee, wir können jetzt erstens ein Exempel statuieren und zweitens wärst du aber sowieso nicht bei 100%, dann machen wir es doch.
Brennmeister stellt auf Twitch die Frage, die provokante Frage, muss man sagen, wird Thomas der nächste AB? Das ist ein bisschen hart, oder?
Das finde ich ein bisschen hart, weil das ist schon so ein extrem negativ Beispiel. Und ich glaube auch nicht, dass da so viel kaputt ist in der Birne bei Michael Thomas. Ich glaube, dass er sehr competitive ist, keine Frage. Aber so bestimmte Aktionen musst du dir einfach auch nicht bringen. Geben. Also vielleicht ist ihm auch irgendeiner im Training, ich kenne die Situation jetzt nicht, wie es dazu gekommen ist, aber vielleicht war es einfach irgendwie so, dass er auch frustriert war, was auch immer. Du musst dich unter Kontrolle haben. Und gerade wenn du ein guter Spieler bist und gerade wenn du ein Teamplayer, also sag mal ein Teamleader bist, dann musst du dich auch entsprechend verhalten. Und da kannst du so eine Dinge nicht bringen. Also es ist noch nicht so extrem, aber ich hoffe, dass man durch so eine konsequente Entscheidung das dazu führt, dass er sich einfach in der Zukunft zusammenreißt. Weil ich schätze ihn aber nicht als Problemkind ein. Also ich glaube, dass er schon vernünftig ist, aber halt einfach mit ihm da irgendwie mal ein bisschen entgleist ist. Dann ist so.
Also die Saints ohne Michael Thomas, die Chargers, das wurde verkündet im Laufe der Woche jetzt mit Justin Herbert als permanent Starter. Wen siehst du warum vorne heute Nacht?
Ich sag, die Chargers gewinnen, weil ich an Gus Bradley glaube und weil ich denke, wenn sie es schaffen, dass Alvin Kamara einigermaßen im Griff gehalten wird, dann ich denke, dass sie Emmanuel Sanders und Traquan Smith im Schach halten und Jared Cook. Und das war es dann auch schon mit der Offense. Die haben natürlich eine gute O-Line, die Saints, aber ich glaube, Breeze, Dink und Dank wird er dann wieder versuchen zu machen. Und wie gesagt, wenn du Kamara einigermaßen im Griff hast, dann könnte das was werden. Und wie gesagt, die Chargers mit Herbert ist auch Keenan Allen wieder sehr gut. Das wird interessant. Keenan Allen gegen Latimore, das Duell wird spannend. Also wird, glaube ich, ein interessantes Spiel. Und wird für Justin Herbert so eine Feuerprobe.
Schauen wir mal. Eine Reifeprüfung.
Blitzumfrage, Entschuldigung Max, schnell Blitzumfrage Nummer 2 an euch. Chargers oder Saints, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es geht, auch noch mit einer kurzen Begründung.
Was glaubst du denn?
Ich bin ganz klar Team Saints, weil ich der O-Line der Chargers immer noch nicht vertraue und aus rein egoistischen Gründen, ich habe nämlich die Saints Defense aufgestellt. Ich werde so oder so verlieren, ist völlig egal, aber deswegen schlägt mein Herz mehr für die Saints.
Ja.
Und sie spielen, es gibt keine Fans und so weiter, sie spielen trotzdem immer noch in New Orleans. Ich sehe die Saints vorn. Und dass Michael Thomas jetzt nicht dabei ist, ist ja auch nicht neu.
Klar, definitiv. Also ich bin auch bei den Chargers tatsächlich, obwohl ich eigentlich auch im Vorfeld gedacht habe, naja, die Saints, also deswegen. Aber ich glaube, dass da Michael Thomas schon eine wichtige Rolle gespielt hätte, einfach um so einen Alvin Kamara auch ein bisschen zu entlasten, beziehungsweise mehr Möglichkeiten zu geben. Weil in dem Moment, wo du Kamara ansatzweise unter Kontrolle hast und Justin Herbert, ich bin schon lange bekennender Fan von ihm, wirklich jetzt, wie da der die sagt, auch eine Reifeprüfung hinlegen muss. Aber wenn der abliefert, dann haben die eine gute Chance, New Orleans zu schlagen.
Zwei Filmklassiker in einem Satz. Ja. Also Justin Herbert, das hatte ich letztens mit Chris bei Instagram Live. Ne? Herbie, kennst du noch Herbie?
Herbie kenne ich,
den alten VW. Und Reifeprüfung, auch ein absoluter Film.
Großartig, Dustin Hoffmann.
Sehr, ja. Ne? Stark gemacht, Max. Ja. Stark gemacht.
Mit der Mrs. Robinson, oder?
Ja, genau.
Mrs. Robinson. Die hat er weggeschneuzt.
Ja, auch ein super Lied.
Ja,
also der Soundtrack war auch gut.
Der war großartig.
Du meinst die Metal-Version, oder?
ja, nee, ich finde auch die
Original-Version schön. Schönes Lied. Sehr schön. Auch ein schöner Film.
Natürlich nicht so gut wie geile Pässe-Verteiler, geile Pässe-Provider, aber schon
gut. Ja, gut, das ist aber klar.
RW Hawks, Chargers gewinnen, bei den Saints läuft's noch nicht. Lord B, Chargers, Justin Herbert hat seinen Hype-Wagon angeschmissen. PG sagt, er hätte keinen Plan. Marcel Rona, Saints. Breezes und Twitch sehe ich hier Saints.
Aber die Saints müssen Saints. Aber die Saints müssen halt auch aufpassen. Ne? Ich meine, okay, 2-2, aber die müssen wirklich aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verlieren und dass sie nicht irgendwie so ein bisschen weil das Team hat so viel Potenzial, also die könnten theoretisch hier auch 4-0 stehen. Also insofern müssen sie jetzt echt aufpassen, wenn sie das Ding jetzt verhauen gegen die Chargers und dann sind sie 2-3. Also ich habe so ein bisschen, die dürfen nicht zu spät anfangen, richtig Gas zu geben. Also klar, Woche 4, Woche 5 und eigentlich bis Woche 7 ist es auch egal. Aber es muss halt irgendwie, man muss halt aufpassen, dass man halt nicht dann schon 5 Niederlagen irgendwie auf dem Konto hat.
Ihr beiden habt recht, weil Holloway CC schreibt, ich glaube an die Chargers, ich hab's im Urin. Dann
haben wir alle recht.
Werden die Chargers, so wie ihr prophezeit, dieses Spiel gewinnen.
Eins also klar, noch, klar für die
Saints. Skurrilerweise von Dienstag auf Mittwoch. Und zwar nämlich das Spiel der Bills bei den Titans. Wie gesagt, für die Titans ist das erste Spiel seit dem 27.09. Also die haben in diesem Monat noch gar nicht gespielt. Erstes Spiel seit 16 Tagen. Und beide sind ja immer noch ungeschlagen, Detti. Sehen wir ein Unentschieden oder sehen wir die erste Niederlage der Bills bzw. der Titans?
Puh, also die Titans können nur gewinnen, wenn Derrick Henry 150 Yards macht und Jonu Smith 8 für 100 und 2 Touchdowns. Weil also AJ Brown, wenn er spielt, wird er auch eine lange Pause hinter sich haben. Corey Davis ist auf der Covid-Liste und Adam Humphries ist auf der Covid-Liste. Und ja, deswegen, und die Tennessee Titans Defense ist also keine Defense, die die Bills Offense aufhalten kann. Das haben sie dieses Jahr absolut. Ich bin ganz schwer enttäuscht von der Titans Defense bis jetzt. Auch natürlich aus Fantasy-Sicht, aber ich habe mir das sehr anders vorgestellt, gerade als sie Clowney dann gesigned haben. Dachte ich, dass zumindest der Pass Rush funktioniert. Das ist aber bis jetzt nicht so. Deswegen ist für mich klar, Bills. Ich weiß nicht, wie die Bills verlieren können. Und Josh Allen ist so gut dieses Jahr. Ich hoffe, es bleibt so. Und er bricht nicht ein. Also es ist eigentlich eher so eine Hoffnung, dass Josh Allen so weiter durch die Saison fliegt. Weil die Bills sind ja mein Super Bowl-Tipp gegen die Packers. Haben wir vor der Saison so gesagt. Und ich möchte, dass es noch so ein bisschen weiter danach aussieht. Zumindest.
Auch hier Blitzumfrage Nummer 3, die Aufforderung an euch. Bills oder Titans, was meint ihr? Was habt ihr im Urin? Was habt ihr da im Urin? Das interessiert uns brennend.
Das wollen wir unbedingt wissen, was ihr im Urin habt. Ja. Ich bin auch bei den Bills, aber ich sage auch aber mit dem Zeigefinger, Josh Allen muss halt auch aufpassen. Er neigt ja auch mal dazu, den einen oder anderen Ball zu verlieren. Also wenn da so Crucial Downs sind oder ein Spiel auf Augenhöhe ist und dann hast du einen Turnover in der eigenen Hälfte, das kann schon dazu führen, dass die Bills in Schwierigkeiten geraten. Aber wenn sie wenig Fehler, also wenn Josh Allen wenig Fehler macht, dann sollten die Bills das eigentlich souverän durchbringen, das Ding. Obwohl beide Teams ungeschlagen. Das ist ja immer geil, wenn du zwei Teams hast, die auch ungeschlagen aufeinandertreffen. Immer. Ja, im College ja sowieso extrem, ne? Jede Niederlage ist dann schon das Aus, aber gerade hier, wenn da noch zwei Teams, und die Frage ist natürlich auch, wie Tennessee mit diesem Break umgeht. Ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil? Wir reden ja auch immer wieder bei den Bye-Weeks in der Wildcard davon, ist das ein Vorteil, wenn ein Team nochmal eine Woche mehr Zeit hat oder nicht spielt? Ich glaube, so gerade am Anfang wird es vielleicht noch nicht so den extremen Impact haben. Aber es wird sich im ersten Quarter direkt zeigen, wie ready die Titans sind für das Spiel.
Inquisitor Spot schreibt auf Twitch, Titans sind noch rostig nach der langen Pause, Bills sind heiß. Das Äquivalent ist hier auf YouTube. Chris Giss schreibt, die Titans Vorbereitung auf das Spiel grenzt an Wettbewerbsverzerrung. Die sind natürlich, kann man auch so sehen, ausgeruhter. Ansonsten ist YouTube klar Team Bills, würde ich jetzt mal so sagen. Haltet ihr es eigentlich für völlig ausgeschlossen, dass das Spiel überhaupt stattfindet? Ist das jetzt so safe oder kann es sein, dass das Spiel jetzt auch plötzlich nur abgesagt wird?
Ja, ich habe gestern 2 Stunden meines Lebens damit verbracht, mir zu überlegen. Also ich habe andere Sachen auch noch nebenbei gemacht, aber 2 Stunden lang habe ich, okay, lasse ich Josh Allen jetzt drin im Fantasy-Line-Up? Lasse ich Derrick Henry drin. Auf Running Back bin ich tief besetzt. Okay, dann mache ich Jonathan Taylor rein. Aber ich wirklich James Robinson, Jonathan Taylor, Derrick Henry und Joe Mixon mir jetzt ertradet. Also da bin ich absolut tief. Running Back war jetzt nicht so das Riesenproblem, wobei ich glaube, dass Derrick Henry ein super Spiel machen könnte. Aber Quarterback, Josh Allen, was mache ich jetzt? Weil ich kriege ja keinen Ersatz mehr. Und wenn jetzt morgen irgendein Hansel von den Titans noch einen positiven Test hat, dann müssen die das Spiel komplett absagen. Du hast doch keinen Puffer mehr, das für Woche 5 noch zu starten. Andererseits habe ich gesagt, okay, die müssen es durchziehen, weil diese Millionen Fantasy-Spieler auf der Welt, die werden die NFL kreuzigen. Und das können sie sich eigentlich leisten. So einen Imageverlust im Fantasy-Football.
Jetzt
deswegen, ich sage, es wird auf jeden Fall stattfinden, weil Fantasy-Football ist zu mächtig.
Ja. Jetzt Donnerstag wären Bills gegen Chiefs. So, wenn jetzt die Bills aber jetzt nicht morgen spielen, Spielen die dann am Donnerstag?
Dann könnten sie Donnerstag spielen,
aber in Thursday Night geht. Nee, sie spielen Montag und das, weil viele gesagt haben gestern, ja, diese Verlegung von Bills Chiefs auf Montag ist ein Zeichen dafür, dass das Titans-Bills-Spiel auf jeden Fall stattfindet. Nee, weil das ändert ja nichts. Das bleibt bei Montag und es gibt der NFL noch mehr Zeit für den Fall und so weiter.
Kannst also auch nicht immer halt von zwei Tagen mal eben schnell den Gameplan von anderes NFL-Team.
Ja.
Also das ist schon sportlich.
Aber ich glaube, die Bills, dieser Frage,
die Bills wussten Spiel gestern noch nicht.
Das finden muss man sich ab jetzt jeden Tag in der NFL.
Jede Minute.
Ja. Also, dieses in Stein gemeißelte, morgen spielen die Bills gegen die Titans oder heute Nacht spielen die Saints gegen die Chargers, das wird es in diesen Tagen im Moment.
Ich habe beide rausgenommen übrigens, deswegen werde ich mich sehr ärgern.
Wäre jetzt und schon Frage gewesen, wie sind denn die zwei Stunden dann ausgegangen im Endeffekt? Was ist denn deine Finale?
Ich habe alle raus, weil ich mir gedacht habe, dieser Patriots Coach oder ja, ich glaube der Patriots Coach und nee, der Titans Coach und der Patriots Spieler, das kam ja auch nach zwei Tagen Pause schon wieder daher. Deswegen dachte ich, wenn Dienstag jetzt früh irgendwas. Jetzt
spielen sie und Josh Allen macht das Spiel seines
Lebens. Ja, natürlich wird er das machen. Das ist doch immer so.
Wen hast du denn als Quarterback aufgestellt?
80 Punkte machen.
Wen hast du aufgestellt, Teddy, als Quarterback?
Wir sind in einer sehr Backup-Quarterback-lastigen Liga. Das heißt, jeder von den 14 Leuten hat ein Backup, deswegen durfte ich Daniel Jones aufstellen.
Oh, stark.
Und dann haben sie ihm noch einen Touchdown weggenommen. Das war sehr unglücklich. Ja, aber ich hätte, glaube ich, so oder so verloren.
Deswegen. Wie viele Punkte hat er gemacht? 13, oder?
Egal.
Einstellig wahrscheinlich. Wenn ihr jetzt, ich habe es nicht vergessen, Tessa, wenn ihr jetzt in der Zwischenzeit zwischen 20:45 und 23:15 Uhr, wo es den Film steh auf, oder wie
heißt
der?
Sieh mich.
Ich sehe.
Ja, sag ich doch.
Das habe ich auch gesagt.
Noch weiter Zeit und Lust habt, euch mit der NFL zu beschäftigen, zu diskutieren, dann sei euch unser Discord-Channel empfohlen, Discord-Server. Tessa hat das schon ein paar Mal in die Kommentare hier reingepostet, den Link kostet nichts. Die Anmeldung ist absolut umsonst und da tummeln sich fast 2000 Gleichgesinnte, die auch gern über die NFL diskutieren, sich austauschen und so weiter. Wie gesagt, diverse Channels zu allen möglichen Themen, falls ihr da noch nicht seid, seid ihr herzlich eingeladen, euch dort anzumelden. Ansonsten, oder wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Wir haben das ja super wieder locker in einer Stunde geschafft.
Also. Ja, ganz genau.
Und schon wieder ein neuer Rekord. Aber Max, nächste Woche vielleicht schaffen wir es noch
zwei Stunden. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein bisschen an mir liegt.
Ja.
Ja.
Nein, Stimme. Auf gar keinen Fall.
Es liegt
aber auch nicht an mir.
Von der Regie.
Aber Kutsche labert halt immer.
Das ist auch etwas, was mir extrem
aufgefallen ist. Absolut. Es liegt an mir, deswegen bin ich nächsten Montag auch mal nicht dabei. Dann wird das wahrscheinlich mal wieder eine Knappe.
Genau, da sind dann Max und ich dabei und dann werden wir es in 45
Mal sehen, was ihr beiden nächsten Montag daraus macht. Ich bin sehr gespannt. Das müsste ja dann eigentlich eine locker flockige.
Ja, das haben wir bis jetzt immer super.
Kompakte Nummer werden.
Immer.
Wie gesagt, Mittwoch Boulevard. Gibt es eine frische Folge, die wird auch schon relativ früh rauskommen und ihr seid dann auch herzlich dazu eingeladen, euch auf Instagram zu beteiligen. Am Donnerstag gibt es eine frische Folge Bam und Bärtig. Am Freitag gibt es Instagram Live mit Max von Garnier und mir.
Mhm.
21.30 Uhr gibt es ja jetzt immer freitags.
So
samstags
spät.
Neue Folge Fantasy-Footballerei. Mit Detti und den Freunden, den Wiener Freunden von Stoned Luck. Und Sonntag ist schon wieder Spieltag. Also ihr merkt, jeden Tag gibt es frische Ware, rezeptfrei aus der Footballerei. Wenn ihr euch ablenken wollt, dann könnt ihr das mit uns gerne machen.
Finde ich gut.
Das ist korrekt.
Finde ich gut. Machen wir so.
Ja, habe ich noch irgendwas vergessen?
In diesem Sinne, mehr Liebe. Wie läuft das Musikbusiness eigentlich so? Ist das alles...
Ist jetzt erstmal kreative Pause.
Kreative Pause, ja. Man muss ja auch, muss sie erstmal finden. Nach so einem Erfolg musst du die erstmal finden.
Nein, das Album ist doch schon im Kasten, Kutsch.
Muss ja nicht abheben.
Nee, ist noch nicht im Kasten, aber ich brauche jetzt erstmal neuen Input.
Ja.
Und mal gucken, wie es dann weitergeht.
Ich hätte dann auch ganz gerne irgendwie irgendwann mal so einen Gastauftritt oder sowas. Irgendwie.
Muss ja. In der Kabine bei den Blue Devils?
Irgendwas, da wird es ja irgendwas geben, wo man da mal einspielen kann. Ja. Oder so. Ich habe auch eine wunderschöne Stimme.
Kutsche macht den Scheiß da heiß, ja, sage ich dafür.
Die Regie lacht.
Ja.
Die Regie lacht, es ist Zeit aufzuhören.
Ja. Sehr gut. Dann vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch. Bleibt gesund, kommt gut durch die Woche und wir sehen uns schon bald wieder.
Ne? Wir freuen uns darauf.
Sehr gut.
Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.